Ich gehe rein in das Labyrinth. Es wird immer größer. Also je älter man wird und desto mehr man weiß über das Schreiben, desto größer wird das Labyrinth. Das ist wie beim Videospielen. Die Levels werden immer schwerer. Also man versucht die Wahrheit in diesem Labyrinth zu finden über die Geschichte, die sich darin verbirgt. Und die Geschichte auch wirklich so zu erzählen, wie sie erzählt werden muss. Aber um das herauszufinden, muss man halt den richtigen Weg finden.
Willkommen bei Collecting Sparks. Ich bin Sarah Schill und begegne hier Menschen, die mit dem, was sie tun und wer sie sind, Funken sprühen. Diese Funken einzusammeln ist meine Passion. Und ich hoffe, dass unsere Gespräche auch für euch Funken aussenden, die immer weiterfliegen. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, eine kurze Information in eigener Sache. Ab Mitte Oktober biete ich einen 4-wöchigen Kurs für Autorinnen an. Er heißt Just Write und wird eine gemeinsame Reise für dein Schreiben. Zusammen forschen wir, was dir auf dem Weg zu deinem Buch, Drehbuch oder anderen Texten im Weg steht und was es braucht, um die Autorin zu werden, die du sein möchtest. Die Plätze sind limitiert, deshalb schau bei Interesse gerne schnell in den Shownotes nach oder geh auf sarahschill.com/justwrite. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne. Auf meiner Website kannst du dir auch mein kostenloses E-Book Wage zu schreiben herunterladen mit 10 Tipps für AutorInnen und solche, die es werden wollen, um endlich loszulegen. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust, jetzt aber zu meinem heutigen Gast. Heute unterhalte ich mich mit der Kinderbuchautorin Cornelia Funke. Dieses Gespräch ist für mich einer der Momente, in denen Träume wahr werden. Ich liebe Cornelias Bücher seit Jahren und wir haben Geschichten wie den Herrn der Diebe, die Tintenherzromane oder ihr neues Buch Das grüne Königreich in unserer Familie verschlungen, wie Millionen andere LeserInnen auf der ganzen Welt. Nach Jahren in Amerika lebt Cornelia heute in Italien, wo sie junge KünstlerInnen einlädt, ein paar Tage bei ihr zu verbringen und mit ihr zu arbeiten. Wir haben über dieses Projekt und die Gemeinschaft gesprochen, die ihr so wichtig ist. Es geht um Freundschaft, um größere und kleinere Entscheidungen, die das Leben verändern und um die Macht von Orten. Cornelia erzählt, was sie aus Amerika mitgebracht hat und was das Land ihr über sie selbst erzählt hat. Wir sprechen über die Wirklichkeit, die oft fantastischer ist als jede Geschichte, über Cornelias Deutsch und gar nicht so deutsch sein und natürlich über das Schreiben. Cornelia beschreibt, wie sie arbeitet und wie das Labyrinth der Geschichten sie immer wieder auch austrickst und herausfordert. Und sie erzählt, was sie den jungen KünstlerInnen über das Leben, das sie gewählt haben, mitgibt. Mich hat vor allem Cornelias Neugierde begeistert und ihre Offenheit, sich immer wieder zu verändern. Das alte Vorurteil vom Künstlerego trifft bei ihr nicht zu. Cornelia interessiert sich deutlich mehr für die Welt mit ihren menschlichen und nichtmenschlichen Bewohnern als für sich selbst. Ich hoffe, ihr werdet von diesem Gespräch ebenso viel mitnehmen wie ich und wünsche euch viele magische Momente mit Cornelia Funke.
Wenn es so eine Geschichte gäbe, so vielleicht eine erlebte Geschichte oder auch eine erfundene Geschichte, die beschreibt, wer Cornelia ist. Ich starte gleich mal mit einer ganz leichten Frage.
Genau, wir fangen ganz leicht an. Genau.
Gibt es da was, was dir in den Sinn kommt?
Also ich glaube, als Geschichtenerzähler würde man immer sagen, das müssen ganz viele Geschichten sein. Weil man ja als Geschichtenerzähler auch das Privileg hat, ganz viele Leben zu leben. Gleichzeitig glaube ich eigentlich nicht, dass es eine Geschichte gibt, wodurch, in der ich mich jetzt genau gefangen sehen würde. Außerdem würde ich sagen, es hat sehr, sehr viele verschiedene Kapitel und Geschichten in meinem Leben gegeben. Also gerade jetzt durch dieses Projekt, was ich für junge Künstler hier mache, ist das eine vollkommen andere Geschichte wieder. Also ich bin auch dadurch wieder total jemand anders. Und ich habe so viele Rollen in meinem Leben gespielt, dass ich sagen würde, es waren viele Theaterstücke, viele Geschichten, verschiedene literarische Formen, Gedichte, Kurzgeschichten, Romane. Es ist alles da gewesen, Musicals. Aber ich glaube nicht, dass ich sagen könnte, es gibt eine, wobei ich mal etwas sehr Berührendes erlebt habe, als ich das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam. Das sind so Ehren, vor denen ich mich eigentlich scheue und wo ich auch dann nicht gerne hingehe. Hat der Konsul in Los Angeles, ein Mann mit durchaus norddeutschem Temperament, mir die wunderbare Überraschung beschert, ein Märchen über mich geschrieben zu haben.
Wirklich?
Ja, und er fing, und ich saß da nun also in der ersten Reihe in meinem etwas feineren Kleid. Ich glaube, seine Frau saß neben mir. Und im Goethe-Institut, in einem sehr informellen kleinen Bibliotheks- und Veranstaltungssaal, was mir sehr gefiel. Und dann fing er an, es war einmal ein kleines Mädchen, das hieß Cornelia. Und ich saß da und weinte mir die Augen aus dem Kopf.
Das ist ja bezaubernd.
Oder? Weil er sich diese Mühe, weil ich meine, wir alle wissen, dass man in so einer Position nicht viel Zeit hat, dass man bestimmt auch tausende von Reden schreiben muss. Und das war so bezaubernd. Und solche sich einlassen auch auf mich als Person, dass mich das unendlich berührt hat und ich das nie vergessen werde. Und heute Morgen, so interessant, dass du diese Frage stellst, bekam ich gerade erneut eine Geschichte über mich von einer argentinischen Künstlerin, die gerade hier war, einer Schriftstellerin, die im Grunde sagte, guck mal da, das bist du für mich. Und das ist natürlich jedes Mal unglaublich berührend, wenn man selber Geschichtenerzähler wird, also zu einer Figur in einer Geschichte gemacht zu werden. Aber ja.
Und hast du Teile von dir wiedererkannt in der Geschichte jetzt, von heute Morgen?
Von Laura, die habe ich noch gar nicht lesen können. Weil ich habe ich habe nur gesehen, dass sie mir die schickte und sie ist eine unglaubliche Geschichtenerzählerin. Das heißt, ich war so gerührt. Ich habe nur gesehen, dass sie das getan hat. Und ich habe aber im Moment zwei junge Illustratoren aus Hamburg hier, den Elias und die Ruby. Und Rubys ist heute ihr letzter Tag. Das heißt, die waren gerade zum Kaffee hier oben. Da war keine Zeit, Geschichten zu lesen. Aber das habe ich jetzt vor mir heute als besonders.
Oh, wie schön.
Ja, ja, ja.
Das nimmt ganz schön viel so Herzensraum und Lebensraum ein, oder? Das Projekt?
Das ist für mich das Wichtigste in meinem Leben. Ich glaube, man hat verschiedene Rollen, die man im Leben spielt. Und seit ich 60 bin, hat sich das ganz von selbst ergeben, dass ich dachte, so, jetzt wird es, glaube ich, mal langsam Zeit, es weiterzugeben. Nicht? Oder jetzt wird es mal langsam Zeit. Es war einmal eine ganz selbstsüchtige Wunsch, nette Gesellschaft zu haben. Mhm. Ich bin einfach jemand, der das sehr genießt. Ich lebe nicht, möchte nicht allein leben. Ich halte das für nicht gut. Und es fing alles an mit ein, zwei Künstlern, dass das ein richtiges Projekt werden würde, dass das international werden würde. Das hat alles das Projekt so entschieden, so wie ich das von meinen Geschichten auch kenne. Nicht? Mhm. Es hat sich so langsam selbst erfunden und ich bin jetzt nah dran zu sagen, so, jetzt sind wir genug. Jetzt machen wir erstmal Pause. Jetzt lassen wir erstmal alle zusammenkommen und sich austauschen und ich mache verschiedene Kombinationen von Künstlern und sehe, was mit zwischen denen passiert. Und ab und zu gibt es dann nochmal begrenzte Zeiten, wo neue kommen. Aber ja, es ist wirklich unglaublich, was passiert. Auch gerade hier in Italien ist es jetzt so Mund-zu-Mund-Propaganda von Buchhändlern und Künstlern, die mir dann andere Künstler schicken. In Deutschland waren es bisher Wettbewerber, aber durchaus auch Stimmen, die ich plötzlich im Gästebuch hatte oder also ganz verschieden. Ich möchte es nicht berechenbar machen, wie man hierher kommt, weil ich sonst überflutet würde mit Anfragen. Nicht? Mhm. Das heißt, die Zeit habe ich nicht und ich möchte auch kein Bürokrat werden, der nur noch die Applications durchguckt. Deswegen ist das was, also im Englischen gibt es ja das wunderbare Wort Serendipity. Fast nicht durch seltsamen Zufall herkommt, aber man kommt auch durch Wettbewerbe her, denn ich mache regelmäßig Illustrationswettbewerbe mit der HAW und auch jetzt mit einer Universität in Trier. Ich habe einen Wettbewerb mit einem Festival in Kolumbien gemacht und das sind im Moment so die Hauptzugangsstraßen. Nicht? Das lateinamerikanische Programm und das deutsche Programm. Habe aber auch englische Gäste, eine junge Syrerin, eine junge Ukrainerin. Das heißt, es mischt sich auch aufs Verschiedenste. Was sich zeigt, ist, dass ich inzwischen ab und zu auch entscheide, jemanden im Heimatland zu unterstützen, statt herzubringen. Also wenn Sie das beides interessant finden. Weil die Kosten, die es macht, natürlich jemanden herzufliegen, können natürlich bei einigen Ländern sehr hoch sein, wenn dann auch noch Visakosten dazukommen und so weiter. Sodass ich jetzt gerade einen jungen afrikanischen Künstler in seinem Heimatland unterstütze, weil das Geld ihn ein Jahr lang befähigt, einen kleinen Laden zu betreiben mit seiner Kunst, was sonst der Flug kosten würde. Nicht? Und da fange ich jetzt an zu lernen, was dann auch einfach das Wirkungsvollste ist, denn das soll es ja schließlich sein.
Ja. Und es geht schon viel darum, die jungen Menschen so am Anfang ihres künstlerischen Weges zu unterstützen.
Ich muss ja irgendeinen Filter einbauen, nicht? sonst würde es einfach nicht gehen. Und das heißt, Ich möchte es wirklich so machen, dass die oft auch wirklich nicht von den Eltern unterstützt werden, die oft entmutigt werden von der derzeitigen Weltsituation. Da möchte ich was, ich sag nicht wieder gut machen, aber ich möchte zumindest dafür sorgen, dass es ein Gegengewicht gibt. Und ich habe sehr berührende Sachen von Künstlern hier gehört, die dann zu mir sagten, es ist das erste Mal, dass ich wirklich zu was gehöre. Nicht? Und dieses Gefühl möchte ich eigentlich, dass sie das Gefühl haben, zu einer internationalen Gemeinschaft von jungen Künstlern zu gehören, die alle wissen, wie schwer das sein kann, vom Kreativen zu leben und die gleichzeitig aber, denen ich auch immer wieder ins Gedächtnis rufe, wie unendlich wichtig diese Aufgabe ist. Nicht? Wir alle hätten, ich sage immer, wir alle hätten Corona nicht überlebt ohne die Kreativen. Nicht? Das heißt, ja. Aber danach wird der Kunstunterricht dann doch gestrichen in den Schulen und es ist einfach eine unglaubliche Blindheit immer noch, was das betrifft. Und das kann ich natürlich ein bisschen gut machen, dadurch, dass ich ja erfolgreich damit war und auch ein Leben davon finanziert habe. Dadurch gebe ich natürlich auch Mut. Ich habe auch ein Programm, dass ich einjährige Stipendien vergebe, so die man aber nur einmal in Anspruch nehmen kann. Mhm. Und meine Gäste sind zwischen, ich würde sagen, 50 und 37, ich glaube, die allerälteste ist 40. Nicht? Also, und es gibt ab und zu natürlich ältere Künstler, die kommen, Freunde von mir, die dann aber dann genau wie ich eher so ein bisschen den Mentor spielen. Was manchmal auch unheimlich schön sein kann, ein mexikanischer Schriftstellerfreund von mir, der Adolfo Córdoba, der kommt immer, wenn ich lateinamerikanische Gäste habe, damit er dann auch Spanisch mit ihnen arbeiten kann. Und wir dann alles zusammentragen. Und das hat sich bisher sehr, sehr bewährt. Ein anderer Freund von mir ist Kurator an Museen und hat gerade eine Ausstellung in Los Angeles für meine Illustratoren organisiert. Also sowas tut mir natürlich auch gut. Nicht? Wenn da ab und zu jemand ist, so wie der Eduardo Garcia, mit dem ich die Hörbuchfirma habe, der dann auch junge Musiker zu sich ins Studio einlädt. Ich glaube, auf die Dauer ist sowas natürlich schön, wenn es auch ein ganzes Netzwerk ist.
Ja, das, ich habe gerade so dieses Bild bekommen, ne? Also dieser Raum, den du gestaltest um dich rum und der dann so wie so ein Netz über die Welt strahlt.
Das sollte und es eher sein, nicht? Es darf ja nichts Exklusives oder Abgeschlossenes sein, daran glaube ich überhaupt nicht. Nicht? Sondern es muss, ich zum Beispiel hat mir gerade auch einer meiner Jungen, der Santiago aus Kolumbien, hat hier wunderschöne Musik geschrieben und der hat mir gerade Umweltinitiativen aus Kolumbien vorgestellt, nicht? Wo ich dann eben da dann auch vor Ort was unterstütze. Und ich hatte gerade eine junge Vogelforscherin hier, die Nora, die uns allen klar gemacht hat, dass sie 48 Arten von Vögeln singen und wir sie wie Analphabeten überhaupt nicht verstehen. Das heißt, nächstes Jahr will ich den Umweltschutz zum Beispiel auch ganz verstärkt zum Thema machen. Und da kommen dann eben auch andere Gäste wieder, nicht? Aber meine Illustratoren, es ist gerade ganz schön, wir haben ein Buch gemacht mit all den Vogelnamen, die Nora hier entdeckt und wissenschaftlich bewiesen hat. Und ich mache es jetzt so, dass jeder Illustrator einen Vogel zeichnen muss. Nicht? Das heißt, alle, die kommen, machen dann ein Bild rein, sodass das Buch sich langsam füllt und wir damit auch die nichtmenschlichen Bewohner von Fragina ehren.
Ah, das ist auch schön, weil das so... Weil es eben nicht ein Netz ist, das nur nach außen strahlt, sondern dann auch wieder so zurückstrahlt. Ne? Das hat so eine, also diese Welten, dass die auch so miteinander so tanzen, wirkt es.
Ja, so muss es. Ja, genau. Weil es eben wirklich, ich glaube sehr an ein kreatives Herangehen an die Welt und ans Leben. Und das Schöne ist, dass man dadurch auch merkt, ja, okay, ich habe das vielleicht initiiert, aber das Projekt erfindet sich selber. Ich kann immer nur gut zuhören oder sagen, oh, okay, das da ist gerade sehr interessant, das machen wir ein bisschen mehr. Oder, oh, das könnten wir noch einführen. Aber da kommen auch ganz viele Ideen natürlich von den Gästen. Nicht? Und ich glaube, die wissen inzwischen alle, dass wir das zusammenbauen. Und dass das sonst auch einfach keinen Spaß machen würde.
Ist es so für dich... insgesamt im Leben so dieses dem Leben zu folgen, vielleicht so Impulse reinzugeben und dann wieder zu folgen, was passiert, ist das was, wie du in der Welt bist?
Ja, ich schreibe ja auch so, nicht? Das heißt, wenn ich dann nach der 7. Fassung feststelle, ich muss 300 Seiten wegwerfen, weil die Geschichte mich belogen hat, ja, dann muss ich die halt wegwerfen und neu schreiben. Ich glaube nicht, dass es die Kunst von innen kommt oder das Leben von innen kommt, ich glaube, dass alles von außen kommt. Also das heißt, ich glaube daran, dass wir nur unsere Antennen gut aufstellen müssen und sich dann natürlich im Inneren darauf eine Reaktion, ein Echo bilde, dass viel Werkzeug im Inneren wartet. Aber ich glaube, dass das Material immer draußen ist.
Also dass das im Außen das Material ist und dann sucht es sich vielleicht das ideale Gefäß für genau diese Geschichte, das, wo dann ein Werkzeug vorhanden ist, um es in die Welt zu tragen.
Ja, aber ich glaube, man sollte seine eigene Rolle nicht zu groß sehen in dem Zusammenhang. Und ich glaube einfach, dass wir alle wesentlich glücklicher damit sind, uns zu verbinden. Mit anderen, mit Dingen, mit Leidenschaften, mit Orten. Und ich glaube, dass Isolation oder Selbstbespiegelung auf die Dauer wirklich einfach nur traurig oder wahnsinnig macht. Nicht? Weil ich glaube, dass wir alle diese Netzwerke auf gewisse Weise brauchen.
Ja, und es hat auch, finde ich, so dieses dem Leben nicht zu vertrauen, dass es da was mit reingibt, sondern eben so dieses sehr individualisierte, so ich muss alles selbst machen, muss alles selbst schaffen. Das ist ja auch extrem anstrengend. Ach, ne?
Extrem anstrengend. Und ich meine, natürlich muss man irgendwas machen. Man darf auch nicht der sein, der da sitzt und da gehen überall Türen auf und man geht durch die nicht durch, sondern wartet, dass jemand einen abholt. Das ist natürlich eine gefährliche Einstellung, die auch nirgendwo hinführt. Aber ich glaube wirklich, ja, dass ich habe einfach die Erfahrung im Leben gemacht, auch wenn das immer sehr naiv klingt, dass wenn man so einen Schritt auf eine Tür zumacht, die meistens aufgeht und sich da die überraschendsten Dinge hinterfinden. Aber man muss den Schritt machen.
Hattest du diese Haltung schon früh? Ist das was,
womit du gekommen bist?
Ich glaube, fast ja. Also bestimmt auf andere Weise noch. Und auch das Leben bringt mir dann Gott sei Dank doch eine Menge bei. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass ich gerade so ein Gewicht auf Freundschaft und lege, das ist sehr stark erst nach dem Tod meines Mannes gekommen, weil davor dann ja doch auch die Familienbubble ist, ne? Die Kinder sind noch klein und man ist doch eigentlich ganz wunderbar miteinander. Und ich war ja auch verheiratet auf eine Weise, dass man den ganzen Tag miteinander verbrachte und alles zusammen machte. Aber das war dadurch natürlich auch ein unglaubliches Loch, was da plötzlich war. Und nichts hat mir mehr beigebracht, wie wichtig Freundschaft ist und dass sich das dann auf ganz selbstverständliche Weise und anders wieder füllt. Und heute empfinde ich das als unendlich bereichernd, dass ich wirklich nichts wichtiger nehme als meine Freundschaften. Also das habe ich schon gelernt. Ich glaube nicht, dass ich das gleich am Anfang wusste. Gott sei Dank, das wäre nun auch sehr langweilig. Ja.
Ja, das ist wohl wahr. Also ist es auch eine Entscheidung, auch immer wieder jeden Tag so diesem in dieses Vertrauen zu gehen, dem zu glauben, auch der Magie zu vertrauen.
Sicher, und man kann das manche Tage gut und manchmal kann man es nicht. Ne? Ich meine, ich bin jetzt nicht in irgendeiner Weise ein ungewöhnlicher Mensch, was das betrifft. Ich habe genau dieselben Stimmungen, genau dieselben Hochs und Abs, das gleiche morgens aufwachen und plötzlich melancholisch sein. Ist der Tag blau? Warum ist der Tag blau? Andere Tage wacht man auf und der ist rot und man weiß nicht warum. Das habe ich natürlich ganz genau wie alle. Ich glaube ganz fest daran, dass ich auch deshalb nur Geschichten schreibe, die Menschen gerne lesen, weil ich darin einfach wiedergebe, was uns allen auf irgendeine Weise zustößt und ergeht. Und ich glaube, es ist auch mal, wenn Leute einen fragen, wie kommst du denn auf die Geschichten? Und ich glaube, weil ich einfach mich selber als Teil einer Gemeinschaft betrachte oder als jemand, der genauso ist wie die anderen. Und deswegen ich auch weiß, was es bedeutet, traurig oder glücklich zu sein, verliebt oder zu sein oder jemanden nicht zu mögen. All diese Gefühlserfahrungen einfach wie alle anderen erlebe und sie deshalb halt auch über sie schreiben kann. Wenn ich das nicht glauben würde, ich glaube nicht, dann hätte man auch kein Echo als Geschichtenerzähler. Aber ja, ich glaube, was die größte Entscheidung im Leben ist, ist zu sagen, wofür ist denn das Leben da? Ich glaube, dass viele sich das nicht fragen, was ich immer wieder ganz erstaunlich finde. Also meine Aufgabe, was ist die generelle Idee des Lebens? Was kann man damit machen? Das ist fast so, als wenn jemand auf einer Bühne steht, aber will nicht wissen, in welchem Stück man mitspielt. Ich meine, das wird dann nicht so besonders gut, wenn man das nicht weiß. Und ich glaube fest, es gibt so ein schönes Zitat aus einem Film, das heißt, es ist nicht die Probe, es ist die Vorstellung. Und ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, es für die Probe zu leben. Man muss sagen, es ist die Vorstellung. Man muss versuchen, das Beste an Vorstellung zu geben, was man in sich hat. Man muss versuchen zu verstehen, welches Werkzeug man ist. Also was kann ich denn am besten? Was sollte ich denn jetzt tun? Sollte ich tanzen? Sollte ich singen? Sollte ich die traurige Figur spielen? Sollte ich die lustige Figur spielen? Ich glaube, das sollte man über sich rausfinden. Auch wenn einem die Rolle dann vielleicht nicht gefällt. Und ich glaube, man sollte das Leben sehr, sehr, sehr ernst nehmen. Und ich bin sehr erstaunt davon immer wieder. Das war ich schon als Kind. Also das erinnere ich. Dass manche Menschen so sichtlich was machen, was sie nicht wollen. Eine Arbeit machen, die sie nicht wollen. Mit Menschen zusammenleben, die sie nicht mögen. In Wohnungen wohnen, wo sie eigentlich nicht sein wollen. In Städten leben, in denen sie eigentlich nicht sein wollen. Und man sich sagt, ja, aber es ist ja eure Entscheidung. Und natürlich gibt es Situationen, wenn ich hier die Herwin Barim habe, deren Familie in Aleppo ausgebombt wird und sie dann auf die Flucht machen, da bist du dir sehr bewusst, wie privilegiert man ist, wenn man diese Entscheidungen treffen kann. Aber auch Herwin ist ein Beispiel, dass man dann aus der Situation etwas macht. Nicht? Und im Grunde die Rolle, die einem da zugewiesen wird oder das Stück, in dem man gelandet ist, natürlich durchaus mit dem prägen kann, was man in sich selber findet oder draußen findet. Und ich denke nur generell, dass in vielen Menschen dieses Bewusstsein abhanden kommt, dass es ein Abenteuer ist.
Ja, und dass es eine Wahlmöglichkeit gibt. Also es gibt ja schon viel so diese, auf eine Art eine Opfermentalität vielleicht, aber auch einfach ganz viele Ängste, wo es eben lieber in diesem bekannten Unglück zu bleiben, ja. Statt sich einem unbekannten vielleicht Glück zu stellen. Ne?
Oder einem unbekannten Unglück, was dann ja vielleicht auch mal eine nette Abwechslung wäre. Nein, das ist so. Ja, unglücklich werden wir alle irgendwann zwischendurch sein. Und es wird auch furchtbare Dinge sein, die passieren. Aber einfach nur auf dem Sofa zu sitzen, auf die zu warten, ist ja wahrscheinlich nicht das, was einen stärkt, denen zu begegnen. Also in meiner Erfahrung macht es stärker, sich diesen Ängsten ab und zu stellen. Und wir alle schaffen es nicht, uns allen zu stellen, aber einigen. Und in meiner Erfahrung macht es auch stärker, sich ab und zu Veränderungen auszusetzen. Denn wenn man nicht verschiedene Dinge im Leben gemacht hat, dann macht einem irgendwann alles andere Angst.
Ja, es wird immer kleiner, ne?
Ja.
Man macht sich selber enger.
Und das passiert mir genauso wie allen anderen. Das ist überhaupt nicht wahr, dass ich da anders bin. Und ich glaube, dass wir solche Gewohnheitstierchen sind, dass diese Sicherheitszone so gefährlich dann wird. Weil das ist halt das kennen wir, das ist unsere Routine, da fühlt man sich ja auch eigentlich ganz wohl. Dass es aber das Leben immer dafür sorgen wird, dass sich was verändert. Und dass es manchmal besser ist, das selber zu initiieren, statt darauf zu warten, dass es einem passiert, weil es wird passieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, was vielen, die Angst haben, nicht bewusst ist, dass das eigentlich noch viel mehr Angst machen kann. Ne? Und jemand wird älter und es wird passieren. Da wird man gar nichts dran ändern können. Und ich glaube, ja, dass alles, was ich im Leben an Veränderungen gemacht habe oder wirklich großen Herausforderungen, letztlich dazu geführt hat, dass ich dann wieder ein bisschen stärker danach war und dadurch auch bereit für die nächste Veränderung. Und
er ist wie so ein Muskel, ne, den man auch trainieren kann, der sich so ein bisschen dehnt.
Und wir alle haben die Versuchung, den nicht zu trainieren. Ja. aber ich glaube, es ist wirklich sehr wert, ab und zu das zu tun.
Hast du für dich das Gefühl, zum einen wirklich deine Werkzeuge, aber auch deine Aufgabe im Leben begriffen zu haben?
Ja, ich glaube inzwischen ja. Ich glaube, man sollte sich keinen Druck machen, das gleich zu wissen. Ich glaube sehr an die Zickzackwege. Nicht? Also ich wollte mit Kindern arbeiten, vielleicht weil ich mit 14 eine kleine Schwester bekommen habe, bin ich sehr verliebt in Kinder. Ich habe mein Hassfach in der Schule, Pädagogik studiert, nur weil ich mit Kindern arbeiten wollte. Hört sich alles nach einem absurden Umweg an, um dann doch in der Kunst zu landen, wie meine Eltern mir immer vorausgesagt haben. Aber dieser Umweg hat mir so viel beigebracht, dass ich seitdem auch ganz anders für Kinder schreibe. Und ich glaube, an die Umwege sollte man glauben, an die Fehler sollte man glauben, weil man von denen unheimlich viel lernt. Und nicht gleich denken, oh, vielleicht ist das falsch. Ja, wenn das falsch ist, wird das einem eine Menge beibringen. Und deswegen glaube ich, ja, ich weiß jetzt so einiges. Ich weiß noch nicht alles, um Gottes Willen. Aber ich weiß jetzt einiges über mich. Ich weiß auch, wo ich noch pushen muss und noch was lernen muss.
Ja, was wäre das, wo du noch was lernen möchtest?
Ich glaube, Ich glaube, wir alle müssen permanent was über Geduld lernen. Alle müssen über was, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr schnell ist als Mensch, nicht? Ab und zu auch mal gar nicht schnell zu sein und zu sagen, so jetzt machst du mal gar nichts, nicht? All diese kleinen Dinge, aber auch generell im Umgang mit Menschen, ich glaube einfach, was das Mitgefühl, was das Verstehen von anderen, was das Fördern von anderen, da kann man unendlich viel lernen, weil jeder Mensch ja wieder anders ist. Mhm. Und natürlich kann ich auch beim Schreiben und beim Zeichnen noch eine Menge lernen.
Ja, nach 60 Büchern immer noch viel zu lernen.
Ja, und da bei jedem Buch wird man daran wieder aufs Böseste erinnert. Nicht? Das ist einfach so. Das soll aber ja auch so sein.
Ist ja wunderbar auch.
Ganz genau. Das wird ja sonst entsetzlich langweilig. Ja.
Ich habe ich habe viel von dir gelesen und als ich so nachgedacht habe oder nachgefühlt habe, kam immer wieder so das Wort Weltenwandlerin mir in den Sinn. Und diese, also ist ja jetzt die, es gibt die Welt hinter dem Spiegel, es gibt die Welt in den Büchern oder bei Herr der Diebe, was ich so eine wunderbare, mit so einer Leichtigkeit und Huspe erzählte magische Welt, die plötzlich auftaucht nach über der Hälfte des Buches, so, das begeistert mich jedes Mal wieder so sehr. Sind so diese beiden Welten oder mehreren Welten, was bedeutet dir das? Oder was ist das?
Also zum allerersten finde ich das ganz köstlich, dass du sagst, dass das so leicht erzählt ist, der Herr der Diebe, das war mit das schwerste Buch. Das hat mir fast das Rückgrat gebrochen. Nicht? Und umso schöner ist es jetzt zu wissen, dass es sich leicht liest. Nicht? Und dass die Geschichte jetzt so selbstverständlich ist. Dieses Buch war das erste Mal, dass ich, glaube ich, wirklich in so ein Territorium kam, was ganz mein eigenes war. Also wo ich wirklich wusste, was ich schreiben will. Ich wusste das Thema, das lag mir unheimlich viel an diesem Thema. Das hatte ich noch nie gemacht, was zu einem Thema zu schreiben. Ich habe 17 Fassungen geschrieben. Ich habe zwischendurch meine Lektorin gekündigt. Also vielmehr, ich habe dem Verlag gesagt, ich will allein weiterarbeiten, was noch nie passiert ist und noch nie wieder passiert ist. Mhm. Ich habe alles neu schreiben müssen. Es war eine Katastrophe. Das Buch war so schlecht. Und ich wusste aber, was es werden soll. Und dass das dann nachher so leicht sich anfühlt, ist dann immer das schönste Geschenk. Wenn das Buch dann zusammenkommt. Und ich glaube auch, das sind die wichtigsten Bücher. Also ich glaube heute noch, dass der Herr der Diebe wahrscheinlich eins meiner wichtigsten Bücher ist, weil sie es einem nicht leicht machen.
Wie hast du da den Glauben behalten in diesem Prozess?
Ich glaube, das ist wirklich bei mir die Geschichte. Also ich weiß einfach irgendwie, ich habe die als vages Bild im Kopf. Mhm. Und ich weiß, bin aber auch streng genug, mit mir selbst zu wissen, ob dieses Bild schon da ist.
Nicht? Das merkst du.
Ja, ich lese es mir laut vor. Ich merke es zwischendurch dann auch mal nicht. Aber ja, wenn ich es mir dann laut vorlese und manchmal noch, meine Tochter ist zum Beispiel ein ganz toller Leser, dem ich manchmal auf Sachen aufmerksam macht, die ich übersehen habe, weil ich drin steckte. Ich habe eine sehr gute Lektorin, aber Anna ist die allerstrengste. Nicht? Und die kennt meine Bücher, seit sie klein ist, da habe ich es immer vorgelesen. Das ist unersetzlich, was sie mir als Rat und Anmerkungen sagt und was sie sich auch traut zu sagen, was niemand sonst
sagt. Das ist ja toll.
Ja, ist ganz so toll. Und sie wird jetzt auch die Farbe der Rache ins Englische übersetzen. Das ist auch ganz toll und aufregend. Sie hat ja auch schon das Grüne Königreich übersetzt. Mhm. Also das ist schon toll, weil sie kennt mich halt so genau, dass sie auch Sachen sagen kann wie, ja, Mama, ich weiß, was du da sagen willst, aber du sagst es noch nicht. Nicht? Und das ist natürlich unschätzbar. Also da würde meine Lektorin traut sich auch eine Menge inzwischen. Aber trotzdem ist das noch was anderes, wenn man Mutter und Tochter dann in dem Moment ist.
Und du kannst das auch gut nehmen von ihr.
Ja, von ihr sogar noch besser als von meiner Lektorin. Weil Anna ist ja der größte Diplomat, die sowas unterzupulen. Das heißt, sie sagt dann erstmal, sie sagt ja auch ganz wunderbare Dinge. Und dann sagt sie so, na, sowas, wo du dann leider 200 Seiten wegschmeißen musst. Das ist, ich glaube, dass sie eine unglaublich talentierte Lektorin ist. Also ich bin gespannt darauf, ob sie da auch immer mehr in die Richtung geht. Weil sie überlegt, denkt darüber nach. Und es gibt so ein Talent fürs Lektorieren, nicht? Wo du den Text von jemandem anders verstehst und im Grunde ihnen Sachen zeigen kannst, die schon drin sind, aber die man vielleicht noch nicht ganz wahrgenommen hat. Das kann sie sehr gut. Er hat auch langes Training gehabt.
Ja, aber Wunder, also es klingt so schön, eben auch einem Kind dann ja wohl schon sehr früh den Raum gegeben zu haben, sie so ernst zu nehmen, dass ihre Meinung dann auch wichtig ist und sie das auch entwickeln konnte, dieses Werkzeug.
Ja, also das habe ich immer und es war auch immer wieder beeindruckend, was sie entdeckte oder fand, was ich nicht gemerkt hatte. Und selbst ihr Bruder, aber der ist nun mal kein Leser, der schreibt dann Musik, die ich mir dann dabei anhören kann. Aber das ist, was die Wandlung der Welt betrifft, das sehe ich ja etwas anders.
Oh ja. Da bin ich ja gespannt.
Ich sehe das ja nicht so, dass das eine Verwandlung der Welt ist, sondern dass das ein Zeigen der Welt ist.
Ah ja, auch nicht Weltenwandlerin, sondern Wanderin. Also eine die Wanderin, zwischen den Welten wandert.
Ja, genau. Und das für jemanden, der früher nicht vom Sofa hochkam. Ja, absolut. Also das Wandern in mir habe ich erst spät entdeckt. Aber den habe ich, glaube ich, im Buch schon gemacht, lange bevor ich es dann im Leben gemacht habe. Also ich glaube, ich bin in den Büchern schon gewandert, als ich mich das im Leben noch nicht getraut habe. Mhm. Das ist oft interessant, dass man im kreativen Schaffen schon Dinge über sich weiß, die man im Leben noch nicht weiß. Und ich bin ganz bestimmt eine Wanderin. Ich glaube nur ganz fest daran, dass all die Welten, die wir da in Büchern entdecken oder die wir auf einem Karussell plötzlich erfahren, oder eigentlich alle aus dieser Welt sind.
Also, dass die alle parallel existieren eigentlich?
Ja, ich glaube einfach, dass diese Welt so reich ist und so voller Geschichten und verschiedener Möglichkeiten, dass wir nur uns nicht permanent auf Reisen machen wollen, um die alle zu entdecken und auch nicht permanent in 1000 Orten leben können, um sie alle zu leben. Und dann ist es natürlich wunderbar, wenn man ein Buch aus dem Regal nimmt und kann das dann auf die Art tun. Oder natürlich lieben wir auch alle das Gefühl, dass wenn wir in einen Schrank gehen oder in ein Buch oder uns in eine andere Wirklichkeit versetzen, dann sofort in der zu Hause sind. Und dass wir auch sofort die Spielregeln verstehen und dass es einen Anfang und ein wunderbares Ende gibt. Das kann uns das Leben natürlich nicht garantieren. Wenn wir wir würden jetzt sagen, es gibt bestimmt 1000 Abenteuer zu erleben in Bali oder auf einer Orang-Utan Rescue Station. Ja, wenn wir uns das jetzt vorstellen würden und würden da ankommen, würden wir sehr lange brauchen, um uns da zu Hause zu fühlen, um das Ganze zu verstehen. Wir würden nicht gleich vertraut sein mit den Menschen, denen wir dort begegnen. Das Buch gibt einem dieses Gefühl. Man kennt den Ort schon. Man ist sofort vertraut mit den Menschen. Man kennt deren innerste Gedanken. Das heißt, eigentlich machen Bücher einem das Reisen leichter.
Und das hast du schon gemacht, bevor du wirklich im Äußeren gereist bist, also diese Geschichten erzählt.
Ja, es gibt einen Film, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich das in den Büchern schon mache, aber nicht im Leben. Ich war sehr faul, was das Reisen betrifft oder wohin gehe ich. Also es hätte mich, als ich jung war, schon nervös gemacht, wenn ich gewusst hätte, ich muss von Essen nach Frankfurt mit dem Zug fahren. Dann hätte ich schon gedacht, ach nein, und ach, warum sollte ich denn das tun? Und dann muss ich ja noch eine Tasche packen. Also furchtbar, totale Couch-Potato. Mhm. Und deswegen immer, wenn Leute sagen, man ändert sich nicht, da kann ich immer nur laut lachen. Aber es gibt einen Film, der heißt Zimmer mit Aussicht. Und da spielt ein junges Mädchen in einer kleinen italienischen Pension, natürlich ist es wieder Italien, Klavier. Und sie spielt Beethoven, Appassionata. Sie spielt es sehr leidenschaftlich. Und sie weiß nicht, dass sie belauscht wird. Dann sitzt jemand hinter so einer Säule, der aus ihrem kleinen Dorf kommt und der sie kennt. Und ich erinnere mich so an die Szene, weil als sie fertig ist und den letzten Akkord gesetzt hat, steht er auf und klatscht. Und dann begreift sie, dass jemand zugehört hat. Und da sagt er dann den Satz zu ihr, der mich seitdem verfolgt. Ich bin sehr, und jetzt ungefähr zitiert, ich bin sehr gespannt auf die Zeit, wenn du so lebst, wie du Klavier spielst. Und das hat mir sehr zu denken gegeben. Gedacht.
Das war wirklich wie so ein Wake-up-Call.
Also im Nachhinein interpretiere ich das so. Wir beide wissen, im Nachhinein macht das Sinn.
Ja.
Wenn man in der Situation ist, ich bin nicht sicher, ob ich gleich gedacht habe, oh, das ist ja oft nicht so. Im Nachhinein, wenn wir die Geschichte sehen, dann können wir die Geschichte erzählen. Aber wir können sie nicht gleich sehen.
Ja, und gar nicht nach vorne blicken zu sagen, ah, okay, jetzt muss ich offensichtlich das
machen. Aber ich weiß, dass ich an diesen Satz immer noch denke und dass ich ihn wie einen Vorwurf empfunden habe. Das heißt also, Ja, ist ja schön, wenn man in Büchern immer Drachen reitet und an ferne Orte fliegt und die unglaublichsten Abenteuer erlebt. Aber ist es wirklich nicht besser, wenn man das ab und zu mit Wirklichkeit füttert? Werden die Abenteuer, über die du schreibst, und ich habe das durchaus als jemand gesehen, der eben seine Geschichten besser haben wollte, ist es auf die Dauer verantwortlich, über Dinge zu schreiben, von denen du nichts weißt? Werden die nicht doch auf gewisse Weise künstlich dann bleiben? Musst du sie nicht irgendwie durch dein Leben füttern?
Wir machen eine kleine Pause, um euch meinen heutigen Supporter vorzustellen. Mein Supporter ist die Teefirma Ying und Yang, Yang geschrieben wie Jung. Das Familienunternehmen stellt 5-Elemente-Tees nach den Wirkprinzipien der chinesischen Medizin her, unter Verwendung von nahezu ausschließlich westlichen Kräutern. Alle Teemischungen werden in München von Hand abgefüllt. Unter den Mischungen gibt es zum Beispiel den Schönheitstee, die Anmut der Liwei, der sich anfühlt wie eine Beautykur von innen. Oder den wärmenden Hauch des Feuerdrachen, für warme Füße und lockere Muskeln. Für die Yin-Energie gibt es den kühlenden Wind of Change und für mehr Yang den ausdauerstärkenden Wild and Heart. Die Teemischungen sind super lecker, sehen wunderschön aus und wirken wirklich. Dazu gibt es passend zur Jahreszeit und ebenfalls nach TCM-Prinzipien konzipiert Kekse und Brot aus der familieneigenen Backstube. Mit dem Code COLLECTINGSPARKS, klein und zusammengeschrieben, bekommt ihr 10% auf jeden Einkauf. Den Link zum Webshop und alles weitere findet ihr in den Shownotes. Nun aber zurück zu meinem Gespräch mit der wunderbaren Cornelia Funke.
Ich habe darauf immer noch zwei Antworten. Also die eine ist die, ja, sie werden besser, wenn du andere Orte gesehen hast, weil sie werden einfach reicher und die Wirklichkeit ist immer noch viel fantastischer, als du denkst. Und viel fantastischer als alles, was du dir ausdenken kannst. Aber trotzdem erinnere ich mich, dass ich in Indien auf einem Festival war und vor mir stand eine ganz lange Schlange von jungen Indern, alle so, ich würde sagen Anfang 20, die dann sagten, Cornelia, can we give you a hug? Can we touch you? Because you are our childhood. Und dann habe ich begriffen, dass die alle Drachenreiter gelesen hatten. Und Drachenreiter habe ich in einer Dachkammer in Hamburg geschrieben. Ich war noch nie in Indien gewesen. Ich habe mir nur Reiseberichte durchgelesen und mit Leuten gesprochen, die in Tibet gelebt hatten. Es ist also wohl möglich, auf Reisen zu gehen. So wie Michael Ondert, hier einer meiner bewundertsten Schriftsteller, den englischen Patienten in einer Bibliothek in Bologna recherchiert hat. Nicht? Und dann über die Wüste schreibt. Es ist möglich. Ich glaube trotzdem, dass diese Begegnung dann mit den jungen Indern und in Jaipur auf dem Festival zu sitzen und die Derwische tanzen zu sehen und die indische Musik zu hören, meine Geschichten besser gemacht hat. Mhm. Nicht? Also das ist, ich glaube, man muss die Waage halten. Man kann sich jetzt auch nicht, also ich kann mich nicht zum Endlosreisenden machen, sondern ich möchte schreiben und zeichnen und habe dafür jetzt einen guten Ort wieder gefunden. Aber ich glaube, was das Leben mich gelehrt hat, und vielleicht wusste ich das schon als Kind, weil da wollte ich nämlich immer weiterziehen. Und ich bin immerhin nach Hamburg gezogen, aber dann war es auch erstmal wieder gut. Ne? ich glaube, dass wir alle auf gewaltigste Weise die Macht von Orten unterschätzen. Mhm. Ich glaube, dass unser modernes Leben uns darüber täuscht, was es bedeutet, welche Erde wir unter uns haben. Nicht? Weil die ist so vergraben und so versteckt. Und die ist unter den Straßen und den Apartmenthäusern. Und es sieht eigentlich überall gleich aus. Und es ist doch kein, dass uns nicht klar ist, wie wichtig der geografische Ort ist, an dem wir sind. Und ich will das jetzt nicht astrologisch interpretieren, obwohl das vielleicht auch so ist. Keine Ahnung. Ich Na, ich kann, aber ich würde sagen, dass wir alle zutiefst auch physische Wesen sind und dass die Jahreszeiten, die wir erleben, die Pflanzen, die Tiere, die uns umgeben, der Ort, an dem wir sind, uns auf eine Weise speist, die uns vollkommen unbewusst ist. Und deswegen mache ich es inzwischen so, dass ich mir Orte aussuche, an denen ich lebe und dann die Orte bitte, mich zu verändern. Und das tun sie auf die mächtigste Weise.
Ich habe gerade gedacht, wir sind ja auch einfach, also ganz klar physisch Teil der Natur und ob dann an unterschiedlichen Orten eben auch ganz unterschiedliche Teile in dieser Natur erweckt werden oder sich erinnern.
Ich meine, es ist inzwischen bewiesen, dass es sogar einen horizontalen Gentransfer gibt. Nur durch Berührung, durch tausend Dinge. Es gibt ja die unglaublichsten wissenschaftlichen Erkenntnisse gerade darüber, wie sich Vererbung und genetisches Material verändern. Und das ist so atemberaubend, dass man sagen kann, jetzt ganz vereinfacht und sehr amateurhaft, dass jedes Handschütteln uns verändert. Weil wir immer etwas vom anderen übernehmen. Und dass uns jede Begegnung mit Tieren, Pflanzen, Poren, Sporen, Viren, wie wir es alle erlebt haben, verändern kann. Und deswegen ist natürlich sehr wichtig, an welchem Ort wir sind. Nicht? Und ich glaube auch, dass Schönheit uns verändern kann, Ausblicke, alles, was uns an Nichtmenschlichem umgibt. Und deswegen glaube ich fest daran, dass man sich sehr sorgfältig aussuchen muss, wo man lebt.
Und wie kam das bei dir? Also du warst ja erfolgreiche Schriftstellerin in Hamburg mit einer Familie. Dieser Impuls zu sagen, und jetzt gehen wir nach Amerika, jetzt wechseln wir diesen Ort. Und warum auch dieser spezielle Ort? Also was war das für ein Impuls?
Genau. Erstmal. Der war natürlich, den kann man ja auch nicht so leicht erklären, nicht? Also der kam natürlich durch, wir waren mehrmals in Los Angeles gewesen, wir waren auch in Amerika gewesen und immer mit der Familie. Ich habe alle meine Promotion in Amerika immer mit der Familie gemacht. Und Rolf und ich, also mein Mann und ich, hatten damals schon gesagt, wir würden gerne mal in einem anderen Land leben. Nur um mal zu sehen, was das mit uns macht. Und dadurch auch unsere eigene Kultur in Frage stellen, weil das tut man ja nur, wenn man die verlässt. Wir waren schon mal 3 Monate in Italien gewesen, in Ligurien, deswegen konnte ich auch Italienisch. Und da hatten uns aber dann entschieden, zurück nach Deutschland zu gehen, weil mein Mann nicht sehr begeistert hier von den Grundschulen war. Also da hast du mal einmal wohl durch ein Fenster geschaut und hat gesagt, nein, das ist alles hier noch viel zu traditionell. Ich möchte eigentlich nicht, dass meine Tochter in Italien aufwächst. Interessanterweise bin ich jetzt wieder in Italien gelandet, aber gut. Das war aber das erste Mal schon und dann haben wir irgendwann gedacht, okay, wenn wir das nochmal machen wollen, dann muss es englischsprachig sein. Nicht? Weil das können unsere Kinder schon so ein bisschen, wir können das auch. Jetzt noch eine andere Sprache drauf, ist wahrscheinlich zu viel verlangt. Aber als wir darüber ernsthaft nachgedacht haben, war es nur für ein Jahr. Nicht? Das war alles, worüber wir nachgedacht haben.
Es ging nicht um Auswandern.
Nein. Ich glaube auch, das sollte man nicht. Ich glaube, man sollte sich ganz kleine Schritte vornehmen. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen 3 Monate Test und die Kinder entscheiden. Weil die müssen die Schulen wechseln, die müssen die Freunde hinter sich lassen. Wir können überall leben. Und dann haben beide Kinder aus sehr unterschiedlichen Gründen nach 2 Monaten gesagt, sie wollen in Kalifornien bleiben für ein Jahr. So, dann wussten wir natürlich alle nicht, dass mein Mann nach 9 Monaten diagnostiziert wurde und starb. Und wir plötzlich da waren, in einem anderen Land, und alle dachten, jetzt kommen die zurück.
Ihr zu dritt plötzlich mit diesem schweren Verlust in diesem anderen Land. Wow.
Mhm. Und dann haben wir eben die beste Seite von Amerika erlebt. Nämlich die, wenn einem etwas Schlimmes passiert, ist sofort eine Gemeinschaft um einen rum und das kriegen wir zusammen hin. Der Glaube der Amerikaner daran, dass man alles zusammen bewältigen kann, ist was, was ich mir als einen der größten Schätze mit zurückgebracht habe. Da kamen Nachbarn, die man noch nie gesehen hatte und brachten einen Pizza, damit man nicht kochen muss. Da kamen Freunde, die sagten, wir gehen jetzt heute Abend aus mit dir. Das ist ganz egal, du kommst jetzt mit. Da riefen die Schulen an und sagten, wie kommen wir da zusammen durch, Cornelia? Sag uns jetzt, was sollen wir mit den Kindern machen? Wir haben schon, dass die alle Gedichte über Bens Vater geschrieben haben. Und es war unglaublich. Ich hatte sowas einfach nie erlebt, weil es das in Europa als Tradition nicht gibt.
Ja, und auch nach so kurzer Zeit.
Und das kam ja viel von Fremden. In Annas Schule war es so, dass alle Kinder und Lehrer auf sie zugekommen sind, die auch früh ihren Vater verloren haben. Da hat die Schule richtig für gesorgt, damit sie sich nicht allein damit fühlt. Das hat ihr unendlich geholfen. Sie musste es nicht verschweigen, wie ich das von anderen europäischen Kindern gehört habe, wo in der Schule gesagt wird, jetzt hör mal auf, über deinen Vater zu reden, so nach dem Motto. Nicht? Jetzt geht's mal weiter hier im Schulalltag. Und die sind jetzt so traurig, die wollen wir jetzt mal in Ruhe lassen. Das ist ja dann oft eine europäische Reaktion. Nicht?
Also dann eher sich zurückzuziehen.
Zurückzuziehen, weil man ja eigentlich nicht weiß, was man da jetzt mitmachen soll. Und diese Qualität der Amerikaner, bei allem anderen, was gerade auch in den letzten Jahren man auch an Furchtbarem erlebt hat, ist etwas, was mir unvergesslich geblieben ist. Und das hat unsere Entscheidung mit bestärkt, zu bleiben. Denn dieses Gefühl, aufgehoben zu sein und dass man Hilfe bekommt und dass man auch Hoffnung hat, dass man da zusammen durchkommt und dass man das irgendwie schafft, das ist ein solches Geschenk, dass ich das mit zurückgebracht habe und jetzt zum Beispiel auch jetzt in Italien schon in der kurzen Zeit so einen schönen Freundeskreis habe und so viele Menschen, die jederzeit da sind, wenn ich was brauche, weil ich weiß, wie ich darum bitten darf. Und das hat mir Amerika beigebracht. Das ist ein Geschenk, was ich nie vergessen werde.
Also, dass es auch was Aktives ist, zu sagen, so, ich möchte und brauche Menschen in meinem Leben und ich darf auch darum bitten, dass die zu mir kommen?
Ja. Ich glaube, da fängt es mit an, das Signal auszusenden. Es fängt damit an, mit einem Lächeln irgendwo reinzugehen, auch wenn einen niemand kennt und sie alle grimmig gucken. Es fängt damit an, zu zeigen, dass man den Ort, dass man Wurzeln schlagen möchte. Dass man sich einlassen will. Und das Schöne war, in vieler Hinsicht ist das auch eingeflossen in das letzte Buch, in das Grüne Königreich. Und ich habe bei einer Veranstaltung dazu, schrieb ein Mädchen in den Chat, Cornelia, ich hatte solche Angst vor meinem Umzug, jetzt habe ich den nicht mehr. Oh. Weil ich versucht habe zu zeigen, was man machen soll, wenn man an anderen Orten ist. Dass man immer Menschen finden wird, die diesen Ort plötzlich ganz warm und vertraut machen. Aber man wird die Menschen brauchen. Es geht durch nichts anderes, weil wir sind selber, wir brauchen dieses Gefühl, dass man Freunde hat. Ich habe es hier, wenn ich mal 2 Tage nicht an mein Telefon gehe, dann stehen Freunde vor der Tür und sagen, wir wollten nur gucken, ob du okay bist. Wenn ich nach Volterra reinkomme, dann treffe ich immer mindestens 3 Leute, die ich kenne. Das ist etwas, was mir Amerika beigebracht hat. Die Italiener sind da auch viel schroffer als Amerikaner. Aber dahinter steckt eine unheimliche Wärme und Freundlichkeit und dann eine ähnliche Mentalität wie die der Amerikaner. Aber sie ist verborgener. Es gibt so einen schönen Vergleich zwischen Amerikanern und Europäern, dass die Europäer in der Hinsicht eher wie eine hartschalige Frucht sind. Wenn man erstmal durch die Schale durch ist, wird's weich. Während die Amerikaner eher wie Pfirsiche sind, ist es erst alles ganz weich und dann kommt man an den Kern. Und da wird's dann vielleicht nochmal schwer. Und das ist absolut wahr.
Also das war einer der großen Punkte, die Amerika dir gezeigt hat und dich auch verändert hat.
Vollkommen und grundsätzlich verändert. Mhm. Ja. Also Amerika hat mir beigebracht, um Hilfe zu bitten, keine Angst vor Fremden zu haben, sondern zu sehen, die sind alle wie wir. Ich habe das mal amerikanischen Freunden versucht zu erklären, dass wenn man im Aufzug steht in Europa, da steigt man in den Aufzug und alle gucken in eine andere Richtung. Richtig?
Ja.
Und versuchen, Gottes Willen zu vermeiden, dass man Augenkontakt hat. In Amerika geht das Aufzugtür zu und der Erste sagt, well, can you imagine we would all get stuck in this elevator together? Yeah, ha, ha, ha. Well, are you also claustrophobic? Yes, yes, definitely. So, dann geht es dann los mit dem Lachen und zum Reden und dann geht die Aufzugtür wieder auf. Das ist eine so dramatisch andere soziale Erfahrung. Die wärmt einem so im Alltag so das Herz. Und da kriegt man dann von Europäern oft gesagt, na, das ist ja oberflächlich. Ich sage, nein, das ist überhaupt nicht. Das ist der Versuch, mit Fremden gut klarzukommen. Das ist der Versuch, von Mensch zu Mensch sich zu begegnen. Auch wenn man sich danach wieder verliert. Social Skills.
Es ist ja auch interessant, weil das gar nicht, also dieser Gedanke auch, ja, es lohnt sich jetzt auch nicht wirklich mit jemandem freundlich zu sein oder in Kontakt zu sein, weil wir uns nie wiedersehen, ist ja auch so ein pragmatischer Gedanke.
Furchtbarer Gedanke. Okay. Nicht? Ja, weil er macht ja, wie viele Situationen haben wir im Leben, wo wir mit Fremden zusammen sind oder zusammen sein müssen? Ob das im Bus ist, in der U-Bahn, wie schön, uns alle macht es glücklich, wenn jemand uns anlächelt. Uns alle macht es glücklich, wenn wir irgendetwas sehen, was uns das Herz in dem Moment wärmt. Da sind Amerikaner, ich denke manchmal, ob das noch die Erinnerung so aus den Pionierzeiten ist, wir brauchen die anderen. Ich weiß es nicht, aber es ist interessant und es ist genauso in Lateinamerika. Also ich hatte gerade 6 Künstler aus Guatemala, Costa Rica, Kolumbien und Argentinien hier. Mhm. Die brachten die Sonne mit. Nicht? Es war eigentlich schlechtes Wetter hier, aber die haben diese Offenheit, diese Fröhlichkeit. Und das ist also, das sind die neue Welt. weil sie irgendwie lernen mussten, weil sie alle von woanders herkamen, furchtbare Dinge mit der Urbevölkerung gemacht haben, sich dann aber manchmal auch mit ihr verbunden haben und von ihr gelernt haben. Und ich finde das ein so seltsames und interessantes Phänomen. Ich habe das auch in Australien erlebt, auch in Neuseeland, wobei das sehr britisch geprägt ist, auch Australien. Aber trotzdem so eine Bereitschaft, dem Fremden offen zu begegnen, weil man selbst ein Fremder ist. Weil man selbst meist von ganz weit weg gekommen ist, weil alle von irgendwoher gekommen sind, was natürlich auch furchtbare Gründe hat, weil man sich kaum noch mit der Urbevölkerung auseinandergesetzt hat. Ja. Das ist in Lateinamerika etwas besser, weil die Maya immer noch da sind und auch inzwischen ein ganz prägender Teil der Bevölkerung sind. Aber trotzdem ist das natürlich die andere Seite dann. Nicht? Das ist dieser Wärme unter Fremden. Wir sind alle von irgendwo hergekommen. Okay, jetzt wollen wir mal dafür sorgen, dass wir uns miteinander sicher fühlen. Ja. Aber es tut einem so gut. Und es ist was, dass ich selbst hier vermisse, weil das ist was, was ich nur aus Amerika kenne.
Tatsächlich, also auch Italien hast du ja gerade schon beschrieben.
Nee, ja, Amerikaner. Meine italienische Freundin in Los Angeles, die in Los Angeles lebt, sagte zu mir zum Abschied, but you do know that every sentence in Italy starts with no. Und ich weiß inzwischen genau, was sie meint. Aber Italiener haben aber eine andere Version als Deutsche. Also Italiener können stundenlang über all das erzählen, was nicht möglich ist und was ganz furchtbar und das ist ja. Aber dann, gerade deshalb, muss man das Leben doch genießen. Das heißt, da ist ein anderer Umkehrschluss, während die Deutschen ja schnell gefangen bleiben in diesem oh Gott und nein und hier und da und das nicht das trotzdem machen. Und bei den Amerikanern ist es eher so, dass sie sagen, ach, everything will be fine. Nein, wir wissen, das ist keineswegs so. Nicht? Aber trotzdem kann es einem manchmal sehr, sehr gut tun, diese Einstellung um sich her zu haben.
Ja, und im Sinne von deine Gedankenformen, deine Realität macht es ja durchaus Sinn, erstmal so ranzugehen. Ne?
Ja, wobei ich das nur in eingeschränktem Maße für wahr halte. Das ist so ein bisschen so ein Weihnachtsmann. Glaube, nicht? Also wenn wir uns was wünschen, dann passiert es auch.
Ich glaube, es geht ja darum zu sagen, so wenn ich erstmal diesen Gedanken aussende, dann werde ich Möglichkeiten sehen, anstatt nur Unmöglichkeiten zu sehen und insofern nicht.
Aber ich wünsche mir was. Aber ich habe auch wirklich erlebt wie so ein Santa-Gedanken. Nicht? Also wenn ich das jetzt ins Universum stelle, dann bringt das Universum das schon. Und da bin ich eher auf der Seite der Rolling Stones und sage, you don't get what you want, you get what you need. Na, das ist also eher so. Aber trotzdem, natürlich, unsere Art, in etwas dann doch das Positive zu entdecken oder die Freude in Dingen, verändert sofort unsere Wahrnehmung der Welt.
Ja, und eben auch die Dinge, die wir sehen und die Möglichkeiten, die wir dann ergreifen und dadurch dann, glaube ich, wieder die Realität.
Und uns auch nicht immer allein mit allem zu fühlen, sondern das Gefühl zu haben, ja, also ich weiß noch, mein erstes Schlüsselerlebnis war, ich stehe in einem amerikanischen Hotel. Ich muss in den 20. Stock hoch. Ich habe 2 Kaffees in der Hand. Ein für mich, ein für meinen Mann. Ich gehe zum Aufzug und ich denke, wie drücke ich denn jetzt den Knopf? Und plötzlich springt ein Fremder 2 Stühle weiter auf, weil er das gesehen hat und sagt, which floor? Und hat den Knopf für mich gedrückt. Und ich dachte, was ist denn das gewesen? Das würde doch nie passieren in Europa. Da würden sie einem zugucken, wie man dann da steht.
Wie man dann hilft.
Ach, wie man das jetzt löst. Ja. Und das ist immer noch was, das werde ich immer vermissen. Und das werde ich auch immer unglaublich schätzen. Dieses andere Wahrnehmen und Möglichkeiten sehen, wo man helfen und wo was verbessern kann.
Hat es auch nachhaltig, also jetzt außer dieser Art des auf andere Zugehens, aber hat dieser Ort, dieser Boden, diese Mentalität, dich und dann auch deine Geschichten nachhaltig verändert?
Ich glaube, wenn man einmal in Kalifornien gelebt hat und auch eine Landschaft erlebt hat, die nicht menschengeprägt ist, nur. Die ist natürlich inzwischen auch sehr menschengeprägt, aber die USA hat natürlich trotzdem wesentlich mehr Wildnis. Wirklich Landschaften, die nicht menschengemacht sind. Das ist ja auch, ich lebe hier auf einem wilden Berg und ich habe eine andere Art von Wildnis jetzt um mich rum, die im Grunde entstanden ist aus Menschenkultur und Natur, was auch sehr aufregend ist. Aber mich hat es trotzdem sehr geprägt, plötzlich in Yellowstone zu stehen oder in einer Landschaft wo man sich so winzig und verloren auch manchmal fühlt, dass ich erst dachte, so, du musst jetzt deinen Koffer packen und zurück nach Europa rennen. Das kannst du überhaupt nicht. Das ist...
Weil es auch so groß ist, oder? Und so weit.
Unglaublich und überwältigend. Und ich glaube, dass diese Landschaften einen auch für immer verändern. Und das wird man nicht vergessen und es wird einen für immer prägen. Aber so hat mich auch geprägt, nach Indien zu fahren oder nach Neuseeland oder nach Australien und plötzlich zu sehen, da gibt es eine Seite der Welt. Wenn man sagt, warst du schon mal in Europa? Why? Nein, also so, das ist eine Realität, die ist unwichtig für uns. Die bedeutet nichts für uns, auch wenn wir die Queen immer noch oder jetzt den King immer noch da oben haben. Aber das ist immer wieder was, was einen dann verändert und was einem die Welt als Ganzes einfach näher bringt. Und das ist für mich wichtig, weil ich in all diesen Ländern veröffentlicht bin und mich als Geschichtenerzähler in der Pflicht fühle für Leser genauso in Neuseeland wie in Deutschland. Und deswegen muss ich auch deren Wirklichkeit verstehen.
Was ich total schön finde an dem, wie du das beschreibst, ist auch, dass es dieses Bild von der einsamen Künstlerin abgeschottet in ihrer Hütte so durchbricht, ne? Sondern dass da eine Familie ist, dass da Kinder sind, Lebendigkeit, viele Freunde, viele Begegnungen stattfinden.
Dass das andere Geschichten dann ergibt, nicht? Ich glaube, ich glaube nicht an einsame Helden. Ich glaube nicht an einsame Künstler. Ich glaube an Gemeinschaft. Ich glaube an, dass man gemeinsam immer noch ein bisschen besser ist. Mhm. Und ich glaube, das zeigt sich natürlich dann auch in den Geschichten. Die anderen schreiben dann andere Geschichten. Und wer dann nach denen guckt, wo dann der einsame Wolf ist, ja, da wird es auch welche geben, die wollen. Aber das sind halt nicht meine Geschichten.
Es ist ja immer noch so dieses bisschen überromantisierte Bild, aber auch so ein Bild von, es kann nur gut werden, wenn es hart ist und wenn es weh tut und wenn man alleine ist und einsam in seinem Zimmer, dieser arme Poet, der da sitzt mit seinem Schirm und.
Aber das, du weißt, es ist halt ein deutsches Bild, ne? Spitzweg, ja. Ne? Das heißt, das hast du in anderen Kulturen teilweise auch nicht, dieses Konzept. Ne? Also in lateinamerikanischen Kulturen ist der Künstler immer Ausdruck des Volkes. Nicht? In vieler Hinsicht. Und das ist auch interessant, wenn man dann raus in die Welt geht, zu sehen, dass dieses Künstlerbild auch ein sehr deutsches in vieler Hinsicht ist. Und ich habe das mal, es gibt ein ganz fantastisches Buch von einem Engländer, von Peter Watson, das heißt The German Genius, wo er im Grunde analysiert, warum deutsche Kultur und Politik als gegeneinander begreifen. Während ja zum Beispiel für einen Engländer Fußball genauso Kultur ist wie Oper. Nicht? Das ist Kultur. Das ist das, was wir zusammen erschaffen. Und auch nicht unbedingt ein Widerspruch zur Politik. Und der erklärte das so schön, dass wir ja früher hunderte von kleinen Fürstentümern waren. Und immer wenn ein Künstler der Zensur entkommen wollte, rannte der einfach ins nächste Fürstentum. Und das gab dann dem Künstler eine große Freiheit, dass das ging. Aber es hat ihn auch im Widerspruch zur Politik und zur Herrschaft und zu dem gebracht. Und dass deshalb diese beiden Begriffe in Deutschland immer noch so getrennt voneinander sind. Das fand ich sehr interessant, so wie Günter Grass vorgeworfen wurde, dass er auch was für die SPD sagte. Das würde in keinem anderen Land als Widerspruch empfunden werden. Aber bei uns hat das halt auch historische Gründe, warum wir das so sehen. Die Engländer erklären uns oft sehr gut. Es gibt ein anderes wunderbares Buch von Neil McGregor, dem ehemaligen Direktor der British Museums. Der hat ein Buch gemacht, das heißt Memories of a Nation, also Erinnerungen eines Landes. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wo er was gemacht hat, was er auch fürs britische Museum gemacht hat, verschiedene historische Objekte genommen und anhand denen deutsche Wirklichkeit erklärt. Und daran habe ich auch die sehr wahre Feststellung gefunden, dass für einen Hamburger Stockholm sich eher wie zu Hause anfühlt als München. Weil es einen anderen Zusammenhalt früher mal gab. Durch die Hanse, durch die Wirtschaftsräume war der Norden im Grunde das Zuhause oder der Süden. Aber es waren sehr unterschiedliche Fürstentümer. Und dass die jetzt zusammengehören und eine gemeinsame Identität bilden, ist aber eigentlich etwas relativ Modernes.
Bist du so lange weg aus Deutschland und hast die Orte haben dich verändert oder verändern dich nach wie vor? Aber du schreibst ja dennoch in deutscher Sprache.
Manchmal, meistens.
Stimmt, du schreibst auch auf Englisch.
Ja.
Und deine innere Stimme, wie ist die? Oder deine Träume, wechselt das auch?
Ja, also die ist jetzt lange Englisch gewesen, weil ich halt in einem englischsprachigen Umfeld lebte. Inzwischen nuschelt da manchmal plötzlich was Italienisches rein. Das hat vor kurzem eine meiner Künstlerinnen entdeckt, dass ich ihn auf Italienisch schimpfte oder irgendwas auf Italienisch sagte. Und sie sagte, ach, guck mal da, das passiert schon. Ist auch oft mehr Deutsch wieder, weil ich ganz überrascht davon bin, wie selbstverständlich die deutsche Kultur hier präsent ist. Und nicht nur, weil ich in der Toskana bin, was natürlich eher was war, was mich schreckte, sondern generell, ich war in der deutschen Schule in Rom, in Genua, in Mailand, am Konsulat. Und ich bin sehr beeindruckt davon, wie selbstverständlich sich die deutsche und italienische Kultur verschränken, weil sie halt jahrhundertelange Tradition darin haben. Nicht? Das heißt, das ist eigentlich sehr schön zu sehen. Und mein Gott, sprechen sie alle gutes Italienisch. Das heißt, das ist auch sehr schön zu sehen, wenn die eigenen Landsleute sich so mit großer Liebe auf ein Land eingelassen haben und auf eine andere Kultur. Und wir teilen natürlich auch einen sehr schlimmen Teil unserer Geschichte. Nicht? Da ist ein ganz anderes Verständnis hier in Italien für auch den Widerstand, für den Faschismus, als sie das zum Beispiel in Amerika gibt. Nicht? Und das finde ich alles sehr interessant. Und ich fühle mich einfach so, dass ich auch zum Teil doch wieder zurück in meine eigene Kultur gegangen bin, auch wenn ich in Italien bin, weil es halt die europäische Kultur ist. Mhm. Aber ich bin zurückgekommen als jemand, der hoffentlich weiter Weltbürger ist, nicht? Und sich in all den Ländern zu Hause fühlt, wo ich Leser habe.
Und gibt es dennoch sowas, was für dich so der was Deutsches ist, was dich auch verbindet, vielleicht auch auf eine positive Weise verbindet?
Natürlich sehr die Sprache. Mhm. Und dann, also ich habe mal das ganz köstlich auch wieder von einem britischen Journalisten von der Times, als ich der fragte mich nach meinen literarischen Vorbildern und ich sagte so, Kipling, Dickens, nicht? Also wie beeindruckt ich von so viel, weil ich immer Englisch gelesen habe, sehr, sehr viel, schon sehr jung. Und der lachte und fiel fast vom Stuhl verlachen und sagte, aber Cornelia, du bist doch Etja Hoffmann, die Brüder Grimm, du bist doch so deutsch. Guck dir doch das an, besessen vom Wald und vom Mond. Und ich war ja, und ich weiß noch heute, dass ich dachte, oh, okay. Und es geht mir heute noch so, dass wenn ich dann plötzlich ein Gedicht von Novalis lese und habe darin einen Gedanken, den ich schon tausendmal dachte und dachte, das wäre meiner, dass ich natürlich das als unglaubliche Verbundenheit habe. Und auch die Landschaften meiner Kindheit. Mich hat mal der wunderbare Tilman Spreckels, der Journalist, darauf aufmerksam gemacht, dass Reckless natürlich westfälische Landschaften hat, weil da immer die Kuhwiesen und dahinter die Schlote sind. Und dass ich damit doch aufgewachsen bin. Das heißt, ich sag Kindern immer, wenn die zu mir sagen, oh Cornelia, warum lebst du denn nicht in Deutschland? Ist das woanders besser? Also ich sage, nein, ich habe 45 Jahre in Deutschland gelebt. Wisst ihr, wie viele Länder es auf der Welt gibt? Ich finde, das reicht doch für ein Land, oder? Jetzt muss ich doch noch ein paar andere ausprobieren, damit ich was lerne. Das heißt aber ja nicht, dass ich da nicht herkomme. Und dass das auch immer noch die Sprache ist, in der ich arbeite und die ich auch gerade so schätze, weil ich in anderen Sprachen lebe. Nicht, dass ich merke, oh, das könntest du nur in Deutsch sagen. Das würdest du jetzt auf andere Weise in Englisch sagen. Oder wenn du das übersetzen müsstest in Italienisch, du wüsstest gar nicht wie. Das hat man ja nur, wenn man sein eigenes Land verlassen hat. Und ich glaube, und das sagen viele Freunde, die ich kenne, die im Ausland leben, man wird eigentlich ja Deutscher. Nicht? Ja, auf viele Weise, weil man versteht an sich, was einfach anders ist oder anders gewachsen ist. Oder es ist immer köstlich, was auch Italiener über Deutsche denken, natürlich. Nicht? Mhm. Und oder wenn sie dann zu einem sagen, ach, du bist ja eigentlich italienisch. Das hat eine Freundin von mir mal, auch eine Italienerin, gemacht. Die hat heimlich mich fotografiert, während ich redete. Und hat es dann nachher gepostet, all meine Handbewegungen. Und gesagt, na, guckt euch doch an. Ich meine, die ist ja eigentlich Italienerin. Nicht? Die redet ja nur mit den Händen. Also von daher kann einem ja jedes Land, so wie jeder Freund, einen Aspekt von einem selbst entschlüsseln. Und wir alle haben Italiener, Engländer, Amerikaner in uns. Wir tragen verschiedene Aspekte in uns, die dann einfach nur wieder stärker werden.
Also das Wandern zwischen den Welten wieder.
Ja.
Zwischen unterschiedlichen Welten. Und jede Welt gibt einem was und zeigt einem aber auch was, was schon da ist.
Ja,
von einem selbst.
Ja, ich glaube das auch. Und ich habe so eine wilde Theorie, die hier auch meine Gäste alle sehr mögen, dass wir alle eine innere Landkarte in uns haben, in der so die Route unseres möglichen Lebens aufgezeichnet ist. Und es gibt verschiedene Orte, an denen dann immer so Portionen Leben warten, nicht? Wie so ein Eisbecher. Und wenn wir dieser Route nicht folgen oder wenn wir diesem Gefühl, oh, da müsste ich jetzt eigentlich nochmal hin, da müsste ich vielleicht nochmal hin, wenn wir denen nicht nachgehen, bleibt dieser Eisbecher ungegessen. Nicht? Das heißt, ich glaube, wir haben diese Karte mit all diesen kleinen Plätzen, an die wir eigentlich nochmal gehen sollten und wo eigentlich Portionen unseres Lebens warten. Und man muss einfach rausfinden, welche Orte das sind. Aber manchmal ist man sehr überrascht davon. Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Toskana lande.
Nee?
Nein. Ich habe immer gesagt, ach, furchtbar. Nein, da sind ja nur Deutsche. Nein, das ist ja alles, warum sollte ich ins Ausland gehen, wenn es dann nachher, ach, was habe ich dagegen gezetert? Und dann wohnt eine sehr gute Freundin von mir hier, die Ida spielt im Herr der Diebe-Film. Und die sagte, ja, also jetzt guckt ihr wenigstens noch mal ein paar Häuser auch bei uns in der Gegend an. Und da hat meine Assistentin, La Cubana, hat dieses Haus online gefunden.
Hast du kreuz und quer auf der Weltkarte geschaut oder schon?
Also ich hatte überlegt, England und Italien und dann halb-halb, weil ich zu beiden Ländern eben eine starke Beziehung habe und kein Französisch spreche leider. Aber England, dann kam ja halt Brexit und ich wusste, das wird problematisch. Und dann kam dieses Haus. Eigentlich hatte ich gedacht, ich werde mehr Zeit in England und dann noch ein bisschen Zeit in Italien. Und es gibt das auch dieses andere schöne Zitat: If you want to make God laugh, tell her about your plans.
Ja.
Ja. Das heißt, es kam dann alles ganz anders. Und ich glaube mit jedem Tag mehr, dass das hier genau der richtige Ort ist. Auch weil Volterra in der Nähe ist, also das heißt eine kleine Stadt, was schon sehr schön ist, nicht? Wo man zu Fuß hingehen kann. Die ist nicht teuer, was auch für meine Gäste alle sehr wichtig ist. Und die Lateinamerikaner fühlen sich hier genauso wohl wie die Herwin, die junge Syrerin, die dann hier mit Tränen in den Augen steht und sagt, das sieht ja aus wie zu Hause. Also da ist mir schon ganz viel Berührendes hier passiert. Und ich bin immer noch überrascht, dass es die Toskana ist. Aber es scheint der richtige Ort zu sein. Für jetzt. Wenn Leute sagen, na, bist du jetzt für immer? Das, so kann ich nicht denken.
Nee, das finde ich auch immer ein ganz seltsamer
Gedanke. Oder? Das ist ein ganz furchtbar seltsamer Gedanke. Und wenn das nachher so ist, dann ist es gut. Aber so sollte man nicht denken.
Was ich gerade noch mal dachte zu den Orten, also ich habe jetzt an die Reckless-Bücher gedacht und dass hinter einem Spiegel oder in einer anderen Welt, an einem anderen Ort, ja vielleicht auch eine Version von einem selber lauern kann, die nicht nur interessant, neu und schön ist, sondern wo sich auch andere Dinge zeigen. Also vielleicht ist das auch ein Risiko, das Menschen scheuen auf eine Art, weil es die Vermutung gibt, oh, vielleicht ist da was in mir, dem ich gar nicht so Raum geben möchte. Also mich berühren diese Brüder Reckless und auch gerade der Will, der ja diese Sanftheit hat und dieses ganz Liebe am Anfang. Und wenn der dann sich wandelt, das
trotzdem ist mehr er selber wird.
Mhm, genau.
Ja, im Grunde muss er erstmal das andere entdecken, um dann das Liebe noch bewusster zu leben, würde ich sagen.
Ja, oder halt auch einfach ganz viele Facetten von einem selber. Und dass es eben ganz viele Möglichkeiten gibt und das in Dingen wie Wut oder in Emotionen, die vielleicht ein anderer Ort in einem hervorruft, auch eine große Kraft stecken kann oder eine große Wahrhaftigkeit und dann wieder es drum geht, okay, und wohin lenke ich das jetzt?
Ja, ich glaube, man muss bereit sein zu sagen, wenn man durch den Spiegel geht, ist man bereit, dass man sich erstmal ganz miserabel fühlt. Man ist bereit, dass man nicht weiß, wer man ist, weil das ist man, weiß man erstmal nicht, wenn man an und man das erste halbe Jahr hier war sehr, sehr hart. Ja, sich neu zu erfinden ist unendlich hart und auch sich selbst dann wieder anders in dem Ort zu verstehen und dann vorsichtig die Wurzeln zu wachsen zu lassen und dann die anderen, die man abgeschnitten hat, schmerzhaft zu spüren, das ist entsetzlich schwer. Aber ich glaube, man braucht den Glauben, dass es das Pferd ist. Ich glaube, man braucht den Glauben, dass ein all das, auch die unglücklichen Tage, auch dass die Erkenntnisse über die dunklen Seiten, die man hat, wachsen lassen. Denn ich glaube, für mich ist letztendlich der Sinn des Lebens zu wachsen. Also wie eine Pflanze.
Ja.
Nicht? Und dann irgendwann vielleicht, wenn man Glück hat, Saat zu treiben und Früchte zu tragen. Wenn man dahin kommt, wunderbar. Und dann ist es auch egal, wenn man dann tot umfällt und sich dann die Saat wunderbar weiter vermehrt. Das ist dann alles in dem Kreislauf des Lebens. Aber man muss, glaube ich, dann akzeptieren, dass das Wachsen schmerzhaft sein kann. Dass, wie du sagst, man auch Dinge an sich sieht, die man gar nicht mag. Mhm. Nicht? Und dass man nicht so stark ist, wie man dachte. Und sich auch sehr verloren fühlen kann zwischendurch. Und alle ja wahrscheinlich auch Angst vor der Einsamkeit haben, die das bringt, nicht? Plötzlich alles hinter sich zu lassen. Und dass man das schafft, sich neuen Menschen zu öffnen und wieder um sich herum einen Kreis von Freunden zu schaffen, das muss man glauben. Aber das Wunderbare ist, hat man das einmal gemacht, dann glaubst du daran. Mhm. Das ist es auch. Wenn man es einmal gemacht hat und man sieht, oh, guck mal da, das und das hat geklappt, das und das klappt nicht, dann bringt dich das natürlich dazu zu sagen, ich könnte das nochmal.
Könnte das nochmal wagen?
Ja, also erst nach dem, im ersten halben Jahr habe ich gedacht, ja, okay, das machst du jetzt aber nicht nochmal. Das ist schon hart. Und ich meine, ich war ja auch schon über 60. Aber inzwischen denke ich, doch, wenn du das könntest du nochmal. Mhm. Nicht? Also, weil man jetzt merkt, mein Gott, ich bin noch nicht mal 2 Jahre hier und so zu Hause und empfinde es als so unglaublich bereichernd, dass ich das gemacht habe. Wenn man das einmal merkt, mir ist zwar im Moment überhaupt nicht danach, nochmal woanders hinzugehen, aber es ist schön zu wissen, dass das hier so bereichernd war und so erfüllend. Mhm. Und dass es einen schon einen Schritt weitergebracht hat und einen hat wachsen lassen. Nicht? Also so, die Baumkrone ist nochmal ein bisschen dichter geworden.
Waren das so deine größten Wachstumsmomente, würdest du sagen, diese Umzüge? Oder was sind so die großen Dinge, wo du sagst, das waren wirklich Portale, die mich haben erstaunlich weit in die Höhe schießen lassen oder wie auch immer?
Also da würde ich schon sagen, das gibt Hunderte. Ja. Also das einmal ist es natürlich ja durchaus den Ortswechsel, also schon, dass ich aus Westfalen nach Hamburg gegangen bin, aber auch natürlich die Begegnung mit meinem Mann, eine lange Ehe, die glücklich ist, wo man aber auch lernt, um was man rumschiffen muss. Ganz, ganz, ganz wichtig für mich, meine Kinder. Also das ist für mich eine unendlich wichtige Lebensbereicherung, Entscheidung gewesen, sich als Mutter zu begreifen. Dadurch schreibe ich heute, glaube ich, viel bessere erwachsene Figuren. Dann jede auch künstlerische Entscheidung, plötzlich ein großes Buch zu schreiben oder wieder als Illustrator mehr aktiv zu werden, dass ich angefangen habe zu malen, dass hier der erste Künstler zu Besuch kam. All das waren Türen. Nicht? Und da gibt es noch hunderte von kleineren und größeren dazwischen. Ich würde auch sagen, jede Begegnung mit einem Menschen, der irgendwas in meinem Leben bedeutet hat, hat immer eine unglaubliche Wandlung herbeigeführt. Deswegen würde ich fast sagen, man sollte nicht auf die großen Türen warten. Die großen Türen sind dann auch wichtig. Mhm. Aber manchmal können die ganz kleinen Türen, die sich da irgendwo aufmachen oder ein Gespräch mit jemandem im Bus oder in einem Restaurant, genauso bedeutsam fürs Leben sein. Ich glaube wirklich so an diese seltsamen Boten, die einem da manchmal über den Weg laufen und irgendwas zu einem sagen. Und die siehst du vielleicht nie wieder. Und trotzdem hat das gerade was ganz Großes mit dir gemacht. Also von daher denke ich, wenn man morgens sagt, ich gehe mal einen Kaffee trinken im Café unten an der Ecke, kann das genauso lebensverändernd sein, wie zu sagen, ich ziehe nach Amerika.
Absolut, ja. Und da so im Sinne von das Leben ernst zu nehmen, das auch nicht zu verpassen. Ne? Also im Aufzug dann eben sich nicht der Ecke zuzuwenden, sondern zu sagen so, vielleicht könnte hier gerade ein Bote stehen und ich verpasse alles, wenn ich mir die Augen zuhalte. Und ja.
Und natürlich werden wir alle immer mal Tage haben, da können wir das dann nicht. Ja, und die wird's natürlich, und um Gottes Willen, man darf das nicht jeden Tag von sich das Beste verlangen. Das ist was die Amerikaner manchmal falsch machen, weil sie eben immer sagen, every day can be. Na? Und das kann eben manchmal nicht. Ne? Genau. Mhm. Aber ich glaube trotzdem da ganz fest dran und dass man sich auch da in der Hinsicht dann vielleicht auch ein bisschen wohlwollender zu sich selbst ist. Nicht? Das heißt, meine Freundin Angie hat immer diesen wunderbaren Satz, wenn ich streng mit mir bin, dass sie sagt, be nice to my friend. Na? Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Nicht? Also zu sich selber auch mal nett zu sein und zu sagen, na. Und die großen Veränderungen sind eigentlich fast die leichteren, weil die sind halt groß und das weiß man. Die werden viel mit einem machen und die muss man überlegt tun, man muss die pragmatisch tun, man muss sie vorsichtig tun. Man sollte sie auch zum Beispiel, wenn man sich überlegt, in ein anderes Land zu ziehen, bitte nicht vornehmen, da geht man für immer hin. Nicht immer sagen, erstmal 3 Monate,
erst mal gucken. Ja.
Vielleicht ein Jahr und dann sehen. Und es ist auch keine Schande, zurückzugehen. Also sagen, das war nicht das Richtige, weil dann hat man trotzdem was gelernt. Nicht? Also das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wenn man auf diese Türen zugeht, man sehr pragmatisch dabei bleibt und sich auch nicht überfordert. Es gibt so viele, die diese großen Schritte machen und dann denken sie, dahinter wartet das Paradies oder was und kommen dann ganz zerknirscht zurück und sagen, oh, das ist ja alles, das ist alles Illusionen, weil man es pragmatisch angehen muss.
Da sehe ich auch wieder so auf eine Art auch so zwei Welten, so dieses sehr magische, staunende, beobachtende und ja, mitfließende und dann aber auch die Macherin und Erschafferin und also vielleicht tatsächlich Weltenwanderin und auch Weltenwandlerin auf eine Art, weil du ja doch auch viel wandelst durch dein Sein und durch dein großes Teilnehmen an der Welt.
Ja, ich glaube, ich bin ganz gut darin, Sachen zu pflanzen. Nicht? Mhm. Aber ich glaube, dass das Leben einem letztlich die Samen liefert. Nicht? Also das ist so, ja. Und wenn man dann so ein bisschen sowas, ja, also wenn man immer wieder versteht, was man zum Wachsen bringen kann oder wo man vielleicht dabei helfen kann, dass jemand sich gut versteht. Ich weiß, eine meiner Künstlerinnen hier, der Aisha Khamiat, die ist ausgebildet in der klassischen islamischen Buchkunst und die hat uns schon die unglaublichsten Sachen beigebracht. Die sagte mal irgendwann zu mir, Cornelia, du bist der Spiegel, in dem wir uns genauer sehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Funktion, mit der ich sehr gerne lebe. Das heißt nämlich nicht, dass ich da was verändere oder dass ich ihnen sage, was sie machen sollen, oder, sondern dass ich einfach nur sehe, welches Potenzial sie haben und was sie alles an Möglichkeiten haben und wo sie vielleicht vorsichtig sein müssen und vielleicht ganz gut daran bin, ihnen das zu zeigen.
Auch schön, dass der Spiegel, den du ja erschrieben hast, ne, dann so zu dir kommt.
Und Aisha hat Reckless nicht gelesen. Und das war sehr interessant, dass sie das als Bild wählte.
Weil Bücher einem ja dann auch selber als Schreibende auch wiederum ein Spiegel sind.
Ja, ja, ja. Aber man muss halt sich selber in dem Spiegel sehen. Sondern es ist sehr schön, wenn man der Spiegel ist, in dem die anderen sich sehen.
Aber wenn du dich selber im Spiegel deiner Geschichten siehst, was siehst du da drin? Wahrscheinlich auch sehr viele Dinge.
Doch, ja, ja, natürlich. Nicht? Also man sieht alles das, alle die Gedanken, die man sich inzwischen über Liebe macht, all die über Freundschaft, das spiegelt sich natürlich alles. Oder zum Beispiel habe ich es gerade bei der Farbe der Rache ganz deutlich gemerkt, dass sich einmal darin spiegelt, dass die Illustration für mich wieder viel wichtiger geworden ist. Das heißt, ist das Bild mächtiger als die Worte? Die Frage hätte ich mir wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch nicht gestellt. Das spiegelt sich drin, dass ich dann aber mit Guillermo de Toro gearbeitet habe, der mich bat, aus Bildern wieder Worte zu machen. Und plötzlich glaubte ich an die Worte wieder mehr. Also all das spiegelt sich darin. Was aber überraschend war bei dem Buch, das war, dass da ein Thema reinkam, das ich überhaupt nicht vorgehabt hatte, als Thema zu haben. Aber was die Geschichte dann sagte, ja, das ist aber das Thema. Und zwar, dass ich glaube inzwischen, dass das jetzt eine Zeit ist, wo die Jungen das die Welt retten werden. Mhm. Nicht? Und dass dieses Gefühl, dass man in vieler Hinsicht auch versagt hat damit, wie man die Welt weitergibt. Denn wir sind ja alle mal mit dem Anspruch angetreten, also meine Generation gerade, dass man die ja besser machen kann jetzt und dass man rebelliert gegen viele Dinge. Und dann guckt man sich den katastrophalen Zustand an, in dem sie ist und sagt, wo haben wir denn da was falsch gesehen? Wo haben wir denn auch was nicht bemerkt? Wo haben wir vielleicht an den Falschen gegen das Falsche gekämpft? Oder hatten wir überhaupt eine Chance, das zu ändern? Das ist für mich was, weil ich eben immer auch politisch aktiv war, was sich dann plötzlich da reinschlich und dann ist das eine Geschichte eben, wo die Hauptpersonen ja Staubfinger und der schwarze Prinz sind, die also Männer in ihren 40ern sind, würde ich mal sagen. Und dann sind da plötzlich zwei Figuren, Staubfingers Stiefsohn und ein junges Mädchen, also Lilia, die beide etwa 15 sind. Und wo man dann plötzlich merkt, weil dass die so manche Dinge wahrscheinlich lösen werden, die anderen nicht mehr lösen können. Und dass sie aber vielleicht auch das zusammen brauchen, um die Situation zu lösen. Und das war ein Thema, auf das war ich nicht gefasst gewesen. Das hatte ich auch nicht erwartet. Und das wurde in der Geschichte immer selbstverständlicher zu einem Herzen der Geschichte. Auch dieses Verhältnis von Staubfinger zu seinem Stiefsohn zum Beispiel. Nicht? Oder vom schwarzen Prinzen zu dem Mädchen, das ihn an seine tote Schwester erinnert. Oder. Da kommen dann tausend Dinge, die man nicht erwartet hat und die Geschichte einem dann ganz selbstverständlich als Thema liefert.
Also der eine Gedanke ist ja so, die Jungen, die werden es jetzt verändern und die sind ja sehr stark dabei.
Aber wir haben ja auch nicht viele andere Möglichkeiten gelassen.
Nee, das ist wohl wahr. Aber dass es auch dennoch eine Rolle gibt für die anderen Generationen zu sagen, okay, und dann sind wir jetzt vielleicht unterstützend oder wie auch immer mit aktiv dabei,
ja.
Aber nicht zu sagen, so hier habt ihr jetzt den Planeten und jetzt macht mal, sondern
nein, es ist
schon
eher
Gemeinsames.
Fast, ich glaube, bei mir war es fast in der Geschichte nachher so, und ich meine, meine Helden sind ja immer noch sehr viel jünger als ich, es war in der Geschichte fast so, dass ich irgendwann dachte, Gott, gerade der Schwarze Prinz ist ja als legendärer Robin Hood im Grunde immer gewohnt daran, dass er alles retten muss.
Mhm.
Und dass er plötzlich merkt, dass das vielleicht manchmal ein 15-jähriges Mädchen für ihn tut. Das war im Grunde ein Motiv, was ich sehr schön fand. Und sehr tröstlich. Nicht? Mhm. Weil es gerade bei der Figur, die ich immer sehr geliebt habe, aber die ja nur eine ganz am Rand war immer. Und ich wollte immer diese Geschichte erzählen von der Freundschaft zwischen Staubfinger und Nyame, also dem Schwarzen Prinzen. Und das hatte aber, das war in den anderen Büchern, war das halt die Geschichte von Moon Maggie. Nicht? Und es war immer dominant, obwohl Staubfinger eine so wichtige Figur war, war trotzdem die Geschichte eigentlich die dieser Familie. Und die Geschichte ist erzählt in den ersten drei mhm. Büchern. Das heißt, ich wusste beim vierten, wenn ich das jetzt mache, wird es um Staubfinger gehen. Aber wenn es um Staubfinger geht, wird es um Nyame gehen, um den Schwarzen Prinzen. Weil das ist immer sein bester Freund gewesen. Nicht? Und in dem Moment, wo ich das begriff, wusste ich, dass da auch ein zentraler Figur wirklich diese Robin Hood-Fantasie ist, die wir alle haben. Der Held, an den wir immer alle geglaubt haben, obwohl wir ihn eigentlich noch nie gesehen haben in der Wirklichkeit. Aber in einem Buch kann man ihn ja haben. Nicht? Und natürlich war das in den anderen Büchern der Eichel her in gewisser Weise auch. Aber für mich ist der Schwarze Prinz das immer noch mehr gewesen. Weil der es immer getan hat. Nicht? Und warum? Und wie? Und wie überlebt man das? Und was für ein Mensch bleibt man dann? Und diese Figur plötzlich als Helden zu haben, der auf eine sehr private Mission geht, nämlich Staubfinger zu retten im Grunde. Oder seinen besten Freund zu schützen. Obwohl er eigentlich all diese andere Verantwortung hat, die er hätte. Das spiegeln sich natürlich auch winzige Aspekte meines Lebens. Also ich bin nicht der Robin Hood, aber ich habe trotzdem immer Verantwortung für andere übernommen. Und wann muss man das auch mal aufgeben? Welche Verantwortung ist dann vielleicht noch wichtiger? Oder wie lernt man es auch, Hilfe anzunehmen?
Für die Helden wichtig, ne, selber. Und aber natürlich auch für alle, die immer auf Helden warten. Man kann jetzt nicht hier rumsitzen und warten, dass einer jetzt den Helden macht und das alles wieder umdreht. So, ja.
Und das ist für mich ein Thema gewesen. Wie gesagt, da hatte ich hatte eigentlich gedacht, das Hauptthema dieses Buches ist, sind die Bilder mächtiger als die Worte? Und da werde ich mitspielen. Mal gucken, was das wird. Die Antwort hat mich sehr überrascht. Aber gut, das hat die Geschichte auch wieder ganz alleine übernommen. Aber dass da ganz andere Themen nachher durch die Figuren kamen und durch die Zusammensetzung der Gruppe. Und dass ich auch zum Beispiel, ich war nicht gefasst darauf, dass eins der Themen sein würde, das problematische Verhältnis von Stiefsohn und glamourösem Vater.
Also das bedeutet, du beginnst zu schreiben und es gibt aber ganz viele Fragen, die Figuren dir dann im Prozess erzählen.
Ja, und es gibt auch, also ich brauche erstmal eine Richtung natürlich, wenn man anfängt zu schreiben, muss man ungefähr wissen, wo man denn vielleicht hin will.
Ja, aber lass mal noch einen Schritt zurückgehen, also eine Geschichte kommt zu dir oder kommt ein Thema zu dir, wie kannst du das beschreiben, was so die Initialzündung ist?
Ja, es ist wirklich ganz verschieden. Es gibt Bilder, es gibt Geschichten, die sind durch ein Bild hervorgerufen, dass ich plötzlich sehe, oder es gibt Bilder, die durch einen Ort hervorgerufen werden. Mhm. Nicht? Das erste Buch, was wirklich durch ein Thema, also zum Beispiel Der Herr der Diebe, entstand dadurch, dass ich in Venedig mit meinem Mann war. Dass ich mich plötzlich daran erinnerte, dass ich als Kind immer erwachsen sein wollte und begriff, dass es keine Geschichten darüber gibt. Ich war in Venedig und dachte, das ist ja der perfekte Ort. Wenn man hier als Kind lebt, man braucht kein Auto, man hat keinen Verkehr. So kam das also ganz selbstverständlich, dass verschiedene Motive zusammenkamen. Bei Tintenherz war das viel komplexer, weil ich immer schon darüber schreiben wollte, wie es denn ist, wenn man in ein Buch rein und aus einem Buch rauskommt. Ich glaube, jeder Buchverrückte will das irgendwann mal darüber nachdenken. Aber dass ich eben nie wusste, wie kommen die denn raus? Sind die dann plötzlich klitzeklein? Das wollte ich nicht. Nein, nein. Kommen die da plötzlich aus dem Rick? Nein, nein. Und dann kam eben das Motiv der menschlichen Stimme, weil ich ein großer Bewunderer von magischem Vorlesen bin. Wie sich diese Geschichte aber dann entwickelt hat, da sind zum Beispiel Motive reingekommen, die hatte ich beim Herr der Diebe rausgeschmissen. Und so ist es eine wirklich unglaubliche Sache, wie sich diese Labyrinthe formen. Also ich glaube, dass jede Geschichte für mich ein Labyrinth ist, in das ich reingehe. Und dann fängt es an zu flüstern und dann lügt es und dann schmeißt es mir die falschen Dinge auf den Weg und dann renne ich in die Hecke. Das nennen dann andere Schreibblockade. Das halte ich für absurd. Das ist nur so, dass die...
Sag mal, was bedeutet das? Also wenn für dich gibt es keine Schreibblockaden, sondern du bist in der Hecke und siehst gerade nicht...
Die Geschichte verstecken gerade was. Und ne, also das heißt, das ist was vollkommen anderes.
Das heißt, die Geschichte ist für dich auch wirklich so ein Gegenüber, mit dem du spielst. Und
die ist im Grunde, ich gehe rein in das Labyrinth. Es wird immer größer. Also je älter man wird und desto mehr man weiß über das Schreiben, desto größer wird das Labyrinth. Das ist wie beim Videospielen. Die Levels werden immer schwerer. Mhm. Also man versucht, die Wahrheit in diesem Labyrinth zu finden über die Geschichte, die sich darin verbirgt. Und die Geschichte auch wirklich so zu erzählen, wie sie erzählt werden muss. Aber um das herauszufinden, muss man halt den richtigen Weg finden. Und da merkt man dann irgendwann, dass man falsch abgebogen ist oder dass sie einem eine Hecke hat in den Weg wachsen lassen, wo sich vielleicht dahinter ein großes Geheimnis der Geschichte verbirgt. Das heißt, ich finde solche Tage immer sehr besonders aufregend. Ich schicke dann die falschen Figuren, die falschen Motive. Sie wollen, dass man um sie buhlt, dass man ihnen Zeit schenkt und Leidenschaft und dass man mit ihnen spielt. Nicht?
Also das heißt, am Anfang gibt es auch viel Zeit. Also gibt es viel Raum für die Geschichte.
Es muss viel Zeit.
Also du setzt dich nicht hin und denkst, okay, jetzt habe ich eine Idee und in 2 Monaten muss ich da ein Buch draus haben.
Nein, vielleicht in 3-4 Jahren.
Ah, okay. Und fängst du aber an, am Computer zu schreiben oder schreibst du per Hand oder zeichnest du?
Zu zeichnen in Notizbüchern. Mhm. Und davon fülle ich manchmal 3 oder 4 mit Fragen über die Geschichte, mit Möglichkeiten, mit Ideen, mit Sachen, die ich gefunden habe. Ich habe eine Zeit lang dann auch sogar noch erste Fassungen per Hand geschrieben. Das mache ich aber nicht mehr, sondern ich schreibe dann schon am Computer. Mhm. Aber alles, was ich an Ideen, oder auch jetzt zum Beispiel bei der Farbe der Rache, was bis zum Schluss, dass ich ein Notizbuch hatte, in das ich immer reinging, wenn ich nicht sicher war, was da gerade nicht stimmt und wo ich mich geirrt habe und wer mich da gerade belogen hat und wo ich was übersehen habe oder wo ich auch zu schnell gewesen bin. Und obwohl ich es mir zu leicht gemacht habe, was man ja auch beim Schreiben tut. Nicht? Man will von A nach B und merkt nicht, dass zwischen A und B noch jede Menge Stufen zu beschreiben sind. Das passiert ständig. Und darüber schreibe ich dann in ein Notizbuch. Das heißt, ich gehe wieder rein und sage, Kapitel 53 bis 55. Oder der und der Ort. Wie sieht der aus? Das hast du dir ganz falsch vorgestellt. Nee, das sieht ganz anders aus. Und dann fange ich an zu spielen. Manchmal skizziere ich auch was oder ich fische mit Worten danach oder ich suche nach einem Bild, was mich inspiriert. Und so kommt es dann langsam dazu. Ich habe also jetzt bei diesem Buch noch bei der, ich glaube, 8. oder 9. Fassung 4 vollkommen neue Kapitel geschrieben. Ein ganz anderes Ende. Und jetzt weiß ich, jetzt sitzt's.
Und das Gefühl gibt es dann irgendwann, nach diesem Ganzen durch das Labyrinth durch. Und
Das Gefühl gibt es so dramatisch dann. Das Gefühl gibt es wirklich so, als wenn so gerade die letzte Hecke aufgegangen ist. Das ist so, okay. Und dann habe ich das Gefühl, ich stehe im Herzen des Labyrinths. Und ich spüre den Herzschlag und ich weiß genau, wie dieses Biest funktioniert. Und ich verstehe es ganz genau. Und ich könnte jetzt ihm jeden Gedanken und jedes Geheimnis ablauschen, aber nur, weil ich es jetzt bis in die Mitte geschafft habe. Und meine Lektorin kennt das auch. Also wenn wir an dem Punkt sind, dann weiß sie das auch. Und sie ist auch gnadenlos darin, mir zu sagen, wenn sie denkt, da bin ich noch nicht. Mhm. Nicht? Also das ist dann auch ganz wichtig, denn man kann sich schon vormachen, dass man da ist. So ist das ja nicht. Nicht? Ich habe das bei mehreren Fassungen gedacht. Und dann weiß man ja eigentlich, dass man sich dann noch um so ein paar Sachen rumgemogelt hat. Die hat man sich auch noch nicht so genau angeguckt. Aber okay, man schreibt ja gut genug, um das zu kaschieren. Aber das ist ja was anderes. Das ist dann ein Handwerk, mit dem man was überdeckt. Das ist aber nicht die Wahrheit. Und dann kommt man irgendwann, oft durch die Hilfe einer guten Lektorin oder eines Lesers, aber ich würde nie mehrere Leser erlauben.
Sondern es sind deine Tochter und eine
Lektorin. Imke Ahrens, meine Lektorin. Das heißt, die schickt mir dann ihre Notes, das ist immer ganz furchtbar. Und ich sage dann auch immer erst, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Also das ist ja alles falsch. Nein, also das geht ja ganz anders. So, und dann lasse ich das sacken.
Also das gibt's schon auch, oh, auch so, ja, dieses, also auch so wie so ein verletztes Ego oder
absolut,
einfach ein Schmerz.
Und das Schlimme ist, es ist, und das ist auch ganz wichtig, und man muss diese Reaktion unheimlich entschlüsseln dann, weil einiges wird richtig sein. Bei einigen muss man sich wehren. Auch diesmal, es gab einige Anmerkungen, die waren meiner Meinung nach vollkommen falsch. Aber die haben immer einen Kern von Wahrheit. Auch die falschen. Und das muss man zulassen. Das heißt, ich lese die alle dann nochmal. Und auch die, wo ich sage, nee, also sorry, das sehe ich anders. Also die Geschichte geht voran. Werde ich trotzdem das im Hinterkopf halten, damit ich es auf irgendeine Weise berücksichtigen kann. Und das kann manchmal ein Satz sein, den man etwas dreht oder eine zusätzliche Erklärung zu irgendetwas. Aber ich glaube, man muss das Unbehagen von dem Leser und wenn das die Lektorin ist, ganz besonders immer ernst nehmen und immer auf irgendeine Weise darauf eingehen. Ich hatte aber, Anna hat vollkommen andere Anmerkungen als Emke gehabt. Ich habe sie alle berücksichtigt bei meiner letzten Fassung.
Was nicht automatisch heißt, sie umzusetzen,
nein,
sondern da reinzugehen und rauszufinden.
Genau. Und wenn man nur sagt, oder hat sie nicht recht, aber da irgendwas hat das dieses Unbehagen hervorgerufen und da muss ich ran. Mhm. Denn man kann davon ausgehen, dass andere Leser das dann genauso haben. Und ich sehe das ja so, dass wenn ich eine Geschichte schreibe, ich im Grunde ja eine Reise für alle vorbereite. Nicht? Das heißt, wenn ich das Labyrinth aufmache, dann muss die Reise gut sein. Nicht? Das heißt, wenn jetzt das Buch ist ja fast fertig, es geht jetzt in, ich glaube, 2 Wochen zum Druck, dann muss ich das Gefühl haben, da werden sie aber alle eine gute Reise haben. Nicht? Das Gefühl muss ich einfach haben. Nicht? Es wird etliche geben, die dann das erste Buch mehr lieben oder die das dritte Buch mehr geliebt haben. Und natürlich. Es wird auch etliche geben, die sagen, ja, da geht es ja kaum um Maggie. Warum geht es hier nur um Staubfinger und den schwarzen Prinzen? Ja. Das wird es geben. Das ist eben so. Da muss ich mit leben. Ich habe auch jetzt schon Leserstimmen, die sagen, ich hätte das nie schreiben dürfen und ich dürfte diese Serie nicht fortsetzen. Auch das wird es geben. Nicht? Leser können sehr terroristisch und diktatorisch werden. Aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt die Geschichte erzählt, die erzählt werden wollte. Und ich habe die wichtigen Geheimnisse alle entdeckt, also die Rätsel gelöst. Da gibt es immer noch etliche Stellen, wo ich weiß, da habe ich nicht hingeguckt. Da müsste man noch ein anderes Mal dahinter gucken. Oder die Geschichte habe ich noch nicht erzählt. Aber das ist natürlich bei einer Geschichte so.
Dass es immer Türen geben wird.
Ja, es wird immer Figuren geben, die man gerade erst vorgestellt hat. Na, und das wird bei dieser Geschichte 2 wichtige Figuren geben, über die noch nicht viel gesagt ist. Die gerade erst im Grunde erscheinen. Nicht? Also wo man jetzt sich so ahnen kann, wer die beiden sind. Aber das ist trotzdem nicht so, dass ich viel über die verraten habe.
Klingt so, als würdest du die Geschichte, selbst wenn sie dir wirklich große Aufgaben stellt, nie als feindlich dir gegenüber empfinden.
Oh nein, um Gottes Willen.
Nein, weil es gibt ja schon so dieses Struggle mit dem Schreiben, wo es dann auch so wehtut und so schwer wird und so.
Ja, aber da würde ich mich selbst für verantwortlich machen, nicht? Da bin ich einfach in die falsche Richtung gerannt. Also das... für mich ist es ein Privileg, eine Geschichte erzählen zu dürfen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich die erfinde. Das halte ich für absurd.
Die ist halt die Geschichte zu dir gekommen ist und du darfst sie entblättern.
Genau. Mhm. Und das tue ich so gut, ich es kann. Und ich weiß, ich habe meine Begrenzung und viele Sachen werde ich nicht so gut machen, wie ich sie machen wollte. Aber da bin ich dann auch okay mit, indem ich sage, das ist das, was du jetzt gerade kannst.
Das ist wahrscheinlich die Verantwortung, oder? Zu sagen, diese Geschichte ist jetzt zu mir gekommen und ich werde mein Allerbestes geben, sie so
aber
gut.
Das ist das, was ich dann mein Allerbestes ist.
Ja.
Und dann ist es halt irgendwann so. Mhm. Nicht? Und dann muss man gucken, was man bei der nächsten lernt.
Was unterstützt dich da, wenn du in diesem Prozess bist? So neben den beiden Menschen, die lesen, gibt es so Dinge, die auch Teil der Arbeit sind, aber nicht konkret an der Geschichte arbeiten?
An einem Ort zu sein, an dem man gerne ist. Sicherlich meine Hunde. Sicherlich alle meine Freunde. Auch immer wieder den Kopf zu lüften und was anderes zu machen. Und das Leben zuzulassen und sich nicht das Buch zum Ersatzleben zu machen. Mhm. Sondern das ist ein Teil dann. Aber ich glaube, ein Buch wird nur gut, wenn man auch ein wirkliches, das wirkliche Leben dem erlaubt, das Buch immer wieder zu bereichern. Ich bin auch jemand, der absolut immer wieder draußen sein muss. Also ich könnte nicht, ohne nicht vorher in meinem Gemüsegarten gewesen zu sein oder irgendwie gesehen zu haben, wie mein neu gepflanzter Baum sich... Also ich kann nicht ohne Land und nicht ohne Pflanzen leben.
Aber dann tatsächlich Natur, also keine Stadt, sondern Natur.
Ja, in der Stadt hatte ich immer hunderte von Topfpflanzen, aber das ist auf die Dauer halt sehr problematisch. Aber ich habe schon immer absolut um mich herum grüne Lebewesen gebraucht. Das ist schon immer so gewesen oder sehr lange schon so gewesen. Ansonsten, ja, nicht arbeiten nach 8 Uhr abends. Weil ich bin halt Freiberufler, nicht? Das morgens mindestens eine Stunde frühstücken und dabei was lesen. Das ist meine einzige Lesezeit. Das wissen ja auch alle Künstler und kommen erst um 9 hoch, um sich ihren Kaffee hier zu holen.
Also du hast schon so sehr klar deine
Weil
deine
das
Zeiten,
muss man, weil ich ja immer Besuch habe. Ich habe ja ununterbrochen. Deswegen wissen alle so, abends mache ich meine Alleinzeit oft. Nicht? Und stricke im Bett und gucke meine Fernsehserie oder was immer. Und morgens, wobei ich das im Moment gerade nicht mache, weil ich einfach so viele gute Freunde gerade hier habe. Und jetzt kommt auch noch meine Tochter. Und der Sommer fängt halt um 7 schon an, nicht? Da bin ich dann ja um 7 schon draußen. Da ist dann die Regel etwas anders. Regeln sind ja auch dafür, dass man sie ändert. Aber im Prinzip mache ich es das so, dass ich morgens und abends so Alleinzeit mache, damit ich den Rest des Tages dann auch mich sehr, sehr freue, von so vielen Menschen umgeben zu sein.
Also Alleinzeit, dann Schreibezeit und dann Menschenzeit.
Aber Schreibzeit ist bei mir schon immer so gewesen, dass da auch jemand reinkommen kann und so. Denn das, ich hatte kleine Kinder und habe geschrieben, die konnten immer reinkommen. Von daher bin ich da ziemlich tough und kann das eigentlich ganz gut. Die wissen jetzt zum Beispiel gerade alle, okay, um 1 Uhr bin ich da und dann gehen wir zum Lunch, weil Rubis letzter Tag ist heute. Na? Also so ist das aber... Es ist generell so, dass das Haus hier offen ist, dass auch beim Schreiben jemand rein und rauskommen kann. Ich bin sehr gut eben darin, mich zu konzentrieren.
Na? Ja, das ist wahrscheinlich was man als Mutter einfach lernt. Ne?
Das musst, musst du, sonst geht's ja nicht. Nicht? Hm. Sonst wirst du entweder eine ganz schlechte Mutter. Nicht? Und ich glaube, letztlich ist das wichtig. Ich kann am Flughafen schreiben, ich könnte jetzt anfangen zu schreiben. Also ich kann mich sehr schnell konzentrieren. Mhm. Na, und auch wenn ich unterbrochen werde, was hier manchmal alle 10 Minuten passiert, wenn mein italienischer Gärtner plötzlich sagt, oh mein Gott, Cornelia, da hinten ist also ein Rohrbruch und wir müssen jetzt dies machen oder da kommt jetzt, Italiener melden sich ja nicht an. Italiener kommen einfach, nicht? Das heißt, wenn dann da plötzlich der Tischler steht und diese Sachen sagen, ich muss es können, dass ich rein und raus aus dem Kapitel gehe, nicht? Mhm. Und das kann ich aber gut. Ja. Also das ist was, Gott sei Dank, da bin ich sehr gesegnet mit. Und das habe ich, glaube ich, ist das Training meiner Kinder.
Wieder schön, dass eben die Welten auch zusammen wirken dürfen.
Ja.
Also du hast ja viele junge Autoren oder KünstlerInnen bei dir und es gibt ja so diesen Satz so, hey, du musst nur an dich glauben und an die Kunst glauben und dann gibt's diesen irren Mut zu sagen, ich wage es, Kunst zu machen, ich wage es, mich selber ernst zu nehmen, ich gebe alles dafür, ich gehe den ganzen Weg. Und dann klappt es nicht, dann funktionieren Dinge nicht, du wirst zurückgewiesen. Was gibst du denen damit als Rüstzeug auch auf den Weg? Weil das ist ja ein solcher Schmerz und so eine Enttäuschung, wenn man wirklich dieser Liebe folgt und diesem inneren Ruf folgt und seine Werkzeuge ernst nimmt und es dann nicht gelingt.
Das Erste, was ich immer sage, ist, dass man sich auf 10 sehr harte Jahre gefasst machen muss, indem man so gut wie nichts verdient und sehr viel mehr arbeitet als alle anderen. Mhm. Und dann, dass man sich keine Illusionen darüber machen kann, darf, obwohl das so leicht suggeriert wird, dass man in einer zutiefst kapitalistischen Gesellschaft als Künstler alles haben kann. Nämlich Erfolg, soziale Sicherheit, ein geregeltes Einkommen und man lebt auch noch von der Kunst. Das halte ich für eine große Illusion. Mhm. Mir ist das irgendwann passiert, dass ich mir finanziell keine Sorgen machen muss, aber das ist trotzdem habe ich die 10 Jahre ganz bestimmt gemacht. Ich glaube, man muss sich klar sein, was wirklich, glaube ich, viele vergessen, dass wir immer noch die im bunten Wagen vor der Tür sind. Nicht? Und egal, was einem da von der Welt vorgemacht wird und auch wenn dann da Musiker sind, die super reich werden oder Schauspieler oder was immer und ab und zu die Kunst jemanden sehr berühmt macht, sind wir trotzdem die Schausteller im bunten Wagen und die in der Stadt wohnen, machen das Tor zu und es ist wie im Mittelalter, da waren die Schausteller und die Akrobaten und die Künstler und die Geschichtenerzähler nicht geschützt durch die Gesetze der Stadt, weil sie ein freies Leben verlangten. Das heißt, die Bürger in der Stadt waren schon immer neidisch auf dieses freie Leben und haben gesagt, ihr könnt nicht beides haben. Entweder ihr wollt das freie Leben, das ist aber dann wesentlich gefährlicher, wesentlich schwieriger. Dann werdet ihr nicht unsere Gesetze zu eurem Schutz haben. Wenn die Frau eine Schausteller ist, erlebte, dass ihr Mann erschlagen wurde von jemandem aus der Stadt, wurde ihr nicht erlaubt, den Mörder zu belangen. Sie durfte nur den Schatten anspucken. Und das
Schatten anspucken?
Den Schatten anspucken, denn es galt, dass das Unglück brachte. Und sie musste für die Beerdigung bezahlen. Und ich glaube, das müssen wir uns ab und zu mal alle ins Gedächtnis rufen, die wir von der Kunst leben wollen. Denn wir verlangen im Grunde, so sage ich das jedenfalls allen hier, wir verlangen ein so unglaublich privilegiertes Leben. Wir verlangen, dass wir nicht in den brutalen Produktionsprozess dieser Gesellschaft reingehen. Wir verlangen, dass wir nicht jemanden über uns haben, der uns sagt, wann wir arbeiten müssen. Wir verweigern uns im Grunde der industriellen Revolution, könnte man sagen. Wir wollen vorindustriell leben auf gewisse Weise, indem wir nämlich unserem eigenen Rhythmus und unserer eigenen Leidenschaft folgen. Wir wollen jeden Tag etwas tun, was wir lieben. Mhm. Unendliches Privileg in dieser Welt. Ja, für Privilegien muss man bezahlen. Nicht? Und wenn dann jemand denkt, ja, aber ich habe jetzt das nicht und ich habe jetzt kein geregeltes Einkommen und ich weiß nicht, wo am nächsten Tag das... Ja, du hast dich entschieden, eine wirklich sehr seltsame Identität zu haben, die eigentlich in dieser Welt, die auf Profit und Erfolg ausgerichtet ist und ganz andere Werte hat oder... Wie die Aborigine sagen, die westliche Zivilisation ist gefangen im Traum von Zeit und Geld. Wenn das so ist und wir wollen das auf irgendeine Weise sogar durch unsere Kunst vielleicht beleuchten oder erhellen oder zeigen und im Grunde haben wir fast den Anspruch, die Wahrheit über die Welt in unsere Worte, in unsere Bilder zu fassen, das ist ein großer Anspruch. Aber Kunst ist das halt. Da darf man sich auch mit weniger nicht zufrieden geben. Man muss sich ständig verbessern, weil man hat sich entschieden, eine, wie ich finde, da wird es immer ganz still, wenn ich das in Veranstaltungen sage, und das ist eine heilige Tätigkeit. Nicht? Denn ihr werdet, wenn ihr es gut macht, Trost spenden. Ihr werdet, wenn ihr es gut macht, Schutzräume schaffen mit euren Worten, mit euren Bildern, vor dem, was diese Welt geworden ist. Weil das ist eine unsägliche Zivilisation, die wir erschaffen haben. Sehr menschenverachtend. Mhm. Und wenn man das denkt, oh Gott, man hat sich diese seltsame, wilde Aufgabe gewählt, das ist eine Verantwortliche. Ich finde das heute immer so witzig, dass die meisten Leute sagen, oh ja, ich will kreativ sein, so als wenn das so eine Selbstverwirklichung ist. Nicht? Ja, wunderbar, kann man als Hobby machen. Aber wenn man das als Arbeit ernst nimmt, ich habe Briefe gekriegt von sterbenden Kindern, die gesagt haben, das ist das Buch, was sie immer wieder lesen, weil es ihnen die Angst vorm Tod nimmt. Ich habe Briefe von Soldaten bekommen, die gesagt haben, sie haben den Krieg nur überlebt, weil sie das Buch mit sich hatten. Das hat mir immer wieder klar gemacht, wie groß die Verantwortung ist, die wir mit diesem Beruf ergreifen. Und das ist was, was nirgendwo gesagt wird. Sehr selten. Den meisten wird einfach nur erzählt, wie schlecht es ist, damit Geld zu verdienen oder dass sie berühmt werden vielleicht, wenn sie es richtig machen. Es ist alles sehr selbstbezogen. Also sehr narzisstisch, wie unsere Gesellschaft halt ist. Dass es eigentlich aber ein Dienst an den anderen ist. Und es Worte für die anderen finden, die Bilder für die anderen finden. Und dass das eigentlich das ist, was zum Beispiel, warum ich es mache. Nicht, mich würde es nicht interessieren, immer nur irgendwas auszudrücken, was in meinem inneren Seelengekröse passiert. Ja, das ist schön, wenn ich das ausdrücke. Das kann vielleicht für die anderen auch interessant sein. Das ist aber nicht das, warum ich es tue. Mhm. Nicht? Das ist ein schöner Nebeneffekt manchmal. Aber ich glaube, dass so viele sagen, sie sind ausgebrannt oder ihnen fällt nichts ein oder sie wissen nicht, was sie erzählen sollen, weil sie immer denken, sie müssen über sich selber nur reden. Das werden sie sowieso. Nicht? Wenn wir irgendwas schreiben, zeichnen mal, wird es immer über uns selber auch sein. Aber ich glaube, eigentlich haben alle Geschichten und alle Kunst nur ihre Berechtigung, wenn sie die anderen ausdrücken. Nicht? Also wenn sie alles ausdrücken.
Da gilt es ja dann vielleicht auch, erstmal zuzuhören, ne? Wie du gesagt hast, wenn die schon existieren, die Geschichten, und wir auf eine Art ein Gefäß sind, die unsere speziellen Zutaten dazugeben, aber das raus in die Welt tragen, uns da zur Verfügung stellen, dann, deswegen finde ich auch so dieses in der Natur sein so heilsam, dann gilt es ja, der Welt erstmal zuzuhören.
Ja, und was uns dann oft sehr schwer fällt, weil wir ja nicht besonders geduldig, ne? Weil wir ja sehr gewöhnt daran sind, dass alles schnell passiert und wir auch sehr schnell Befriedigung finden. Nicht? Und das haben wir ja im Grunde mit unserer Art zu leben fast verlernt. Aber ich glaube, dass das immer wieder schön ist, wenn das passiert, so wie ich das hier erlebt habe, wenn der Santiago sich hinsetzte und sagt, der hat jetzt ein Lied geschrieben über Fragina. Und ja, da war Fragina drin, als er das dann spielte. Nicht? Das ist ja auch, dass wir wirklich, mein Gott, wenn man es schafft, als Künstler irgendwie einen Lebensunterhalt zu verdienen, ist das einfach so ein reiches Leben. Weil man was für andere tut und natürlich dann auch für sich selber. Weil man einfach etwas tut, was man so gern tut.
Ja, und dass es dann auch vielleicht in Ordnung ist, das Geld anderweitig zu verdienen, wenn der innere Beruf so stark ist, dass es dennoch ein Privileg ist.
Und dass es auch sein muss manchmal eine Zeit lang. Und ich auch immer allen sage, guckt, dass ihr vier Beine habt, auf denen ihr steht. Nicht? Mhm. Also viele Arten, auf die ihr könnt die Kunst unterrichten. Ihr könnt über sie schreiben, ihr könnt mit ihr schreiben, ihr könnt auf verschiedene Arten Geld verdienen. Oder ich zum Beispiel hier mit vielen Bilderbuchkünstlern daran arbeite, dass die ihre Geschichten selber schreiben können, damit der Verdienst dann etwas größer ist. Nicht? Also das finde ich ganz, ganz wichtig, diesen ganz pragmatischen Aspekt, dass wenn man in einer Gesellschaft wie dieser überleben will als Künstler, das nicht leicht ist und das auch nie leicht sein wird. Nicht?
Das ist schön, aber es ist schön auch dieses Bild der Gaukler vor dem Tor, weil die Gaukler ja auch nicht alleine sind.
Nein, also ganz genau. Nicht? Und ich glaube, das macht es auch leicht. Das haben hier auch ganz viele gesagt, oh Gott sei Dank, gehöre ich jetzt zu was. Dass diese Gemeinschaft, auch wenn man auf die Nase fällt und wenn mal was nicht klappt und wenn man keinen Auftrag gerade hat, da sind aber die anderen dann da, die diese Erfahrung kennen. Und ich glaube, gerade für Künstler ist es wichtig, dass sie eine Gemeinschaft sind. Nicht? Dieser einsame Künstler ist dann fatal. Also es ist ganz, ganz falsch. Nicht? Ja, man muss im Grunde dann sein kleines Lager bauen und sein Feuer anmachen und zusammen abends was singen, auch wenn man gerade nicht so viel zu essen hat. Ne? Ja. Das kann halt passieren.
Na gut, letzte Fragen. Wer willst du gewesen sein?
Wer will ich gewesen sein? In einem vorigen Leben?
Nee, im Rückblick. Wenn du auf dein Leben zurückschaust, irgendwann vielleicht wieder zum Sternenstaub wirst, wer willst du gewesen sein auf dieser Welt?
Oh, da bin ich ja genau umgekehrt. Ich will ja immer denken, wer ich als nächstes bin. Also ich denke ja immer, weißt du,
das ist ja auch interessant.
Ich bin überhaupt nicht jemand, der zurückdenkt. Also das fällt mir oft sehr schwer. Na? Also das wäre mir fast schon wieder zu viel, über mich selber nachzudenken.
Gut, wer willst du dann werden? Vielleicht?
Ja, genau. Also ich würde gerne... In einer anderen Existenz würde ich, glaube ich, noch mehr gerne über Natur wissen. Mhm. Nicht? Also ich weiß nicht, ob ich Gorillas retten würde oder Orang-Utans oder wie Nora alles über Vögel wissen würde. Es kann auch sein, dass ich dann über die schreiben würde, aber mehr über sie wissen würde. Ich glaube, das würde ich gern sein. Aber ich würde auch sehr gern nicht menschlich sein, muss ich sagen. Na, also ich würde, und da sind wir uns fast alle hier auch immer einig, das ist interessant. Also die meisten sagen, oh na, bloß nicht wieder als Mensch geboren werden, das ist so anstrengend. Also lieber als Tier, das ist natürlich auch enorm anstrengend, aber ich glaube, ich würde immer gerne eine andere Existenz feststellen. Aber ich will mich natürlich nicht vor deiner Frage drücken. Also ich wäre gerne ein Geschichtenerzähler gewesen, ne? Das bin ich immer. Ja. Und ich bin halt gerne jemand wie jetzt, der den Jüngeren dann im Grunde einen Ort geschaffen hat, an dem sie miteinander einen ziemlich coolen Stamm gebildet haben. Ja.
Das ist auch das, was du weitergeben würdest.
Ja, ich glaube, also, das wäre mir das Wichtigste. Ja. Ja. Also das ist mir auch inzwischen, und ich meine, in meinem Alter muss man ja auch anfangen, darüber nachzudenken, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das zu erhalten? Nicht, dass es länger geht. Also gibt es eine Möglichkeit, dass dieser Ort das bleibt, auch wenn ich mich da nicht drum kümmere. Also was, und da spreche ich auch mit allen hier drüber. Na, kriegen wir das irgendwann hin, dass sich das wirklich wie von selber noch eine Weile so ein Leben hat, was es ja immer schon gegeben hat, solche Künstlergemeinschaften oder Orte, die das einfach möglich machen. Und das hier, das Haus ist aus dem 16. Jahrhundert und ist mal eine Alabasterwerkstatt gewesen. Das hat also schon viele Sachen gesehen. Von daher mal gucken, was da passiert.
No. Wenn es ein Buch gäbe, das große Buch der Geschichten, und du da eine Geschichte reinschreiben könntest, was wäre das für eine Geschichte?
Ich meine, da müsstest du mir jetzt erlauben, darüber mindestens 2 Wochen nachzudenken, meine ich, ne?
Sehr gerne.
Ich glaube, mir wäre ganz wichtig bei der Geschichte, dass die jeder lesen kann. Also, dass die sowohl für Jüngere als auch für Ältere ist. Weil ich glaube, die mächtigsten Geschichten sind halt die wirklich so für jedes Alter funktionieren und ganz zeitlos sind. Ich glaube, von allen Geschichten, wenn ich jetzt eine dann wählen müsste, die ich schon gemacht habe, dann würde ich wahrscheinlich die Brücke hinter den Sternen nehmen. Weil das wurde mir gesagt, ich soll was für sterbende Kinder schreiben. Und das war eine wahrscheinlich der größten Herausforderungen dann als Geschichtenerzähler. Und auch zu hören, wie viel die Geschichte inzwischen benutzt wird, an Orten, wo die Traurigkeit einfach schon fast unermesslich ist. Und wenn die Geschichte dann noch besteht und helfen kann, dann finde ich halt, hat sie als Geschichte ihren Sinn erfüllt. Nicht? So würde ich wahrscheinlich wirklich diese kleine Geschichte über die Brücke zwischen den Sternen, hinter den Sternen, da reinschreiben, ja.
Vielen, vielen Dank.
Ich sag danke für das schöne Gespräch, Sarah.
Das war Cornelia Funke bei Collecting Sparks. So schön, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich mag Cornelias pragmatisch-nordische Art und zugleich ihr magisches Denken so sehr und finde, wir könnten alle ein bisschen mehr Magie im Alltag erkennen. Ich freue mich total über euer Teilen oder eure Bewertung. Das geht ganz schnell und hilft diesem Funken, weiterzufliegen. Bis zum nächsten Mal bei Collecting Sparks. Alles Liebe, Sarah.